I was on a flight from L.A. when I spotted one of them sitting across the aisle. A girl, about 14. We started to talk, and suddenly I realized she was speaking an entirely different language. Computerese, a kind of a high-tech lingo. Everything was circuitry, electronics, switching. If she didn't understand something, it just didn't scan. We talked mostly about her boyfriend, and this guy was never in a bad mood. He was in a bad mode. Modey kind of a guy. And the romance was apparently kind of rocky, and she kept saying, "Man, oh man," you know, like, "oh man, it's so digital." And she just meant the relationship was on again, off again. Always two things, switching. Current runs through bodies, and then it doesn't. It was a language of sounds, of noise, of switching. It was the language of the future.
Hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 154. Mein Name ist Tim Pritlove und hier geht's wieder weiter im Programm mit Technik. Genau, es soll mal wieder einen Einblick geben, einen größeren Einblick in so ein Thema, was, ich sag das zu häufig, oder? Seit Ewigkeiten auf meiner Liste steht. Aber ich glaube, über die Sendung ist jetzt auch schon gut ein Jahr drüber gegrübelt worden. Dementsprechend sollte man ja auch zu bestimmten Ergebnissen kommen können. Kurz gesagt, es geht um digitales Audio. Wie kriegt man Klangwelten und Computer zusammen? Das ist, denke ich mal, ist so die Kernfrage. Und um dieser Frage so ein bisschen auf den Grund zu gehen, begrüße ich Daniel. Daniel Mack.
Schönen guten Morgen.
Hallo. Du bist ja schon mal hier gewesen.
Ja, schon zweimal, soweit ich mich erinnern kann. Ja, ja.
Zweimal? Ach ja, richtig. Wir haben uns ja auch ausführlich über E-Mail unterhalten.
Und über USB, ganz genau.
Das war bis vor kurzem ja noch die längste Sendung mit dem E-Mail.
Wir wurden geschlagen?
Ja, um 2 Minuten.
Mit?
Mit dem Kosmos, der war dann doch ein bisschen interessanter noch als E-Mail. Aber auch die USB-Folge erfreute sich größter Beliebtheit, denn du hast da ja auch einigen Einblick, weil du eben viel mit Software und Hardware konkret zu tun hast, viel auf Treiberebene, Systemebene hin und her hackst. Aber neben USB ist ja auch Audio bei dir ein wichtiges Feld. Hast das ja auch mal gelernt, ne?
Ich habe das tatsächlich mal gelernt, ja. War mal 2-3 Jahre auf so einer Privatschule und habe das gelernt.
Mhm. Du bist auch der Einzige, den ich kenne, der dann immer noch direkt neben seinem Programmierterminal immer noch ein Schlagzeug stehen hat, um irgendwie die kreative Schaffenspause
länger zu überbrücken. Länger nicht mehr, leider, länger nicht mehr.
Nee, machst du nicht
hatte,
mehr?
Nee, aber hatte ich eine lange Zeit, ja, stimmt.
Er hatte echt was so von Coding Monkey im eigentlichen Sinne. Gut, anyway, ich meine, du bist ja schuld, ne? Du hast das ja mal aufgebracht, die Idee. Und ich fand die ja ganz super, mal so das Problemfeld Digitalaudio zu bearbeiten. Ich habe da ja so meine ganz eigenen Erfahrungen mitgesammelt. Man ist ja so als Computernerd immer erstmal so voll auf diesem, naja, klar, mit Computern, dann ist das alles digital, keine Verluste.
Genau, alles wird einfacher, alles nonlinearer Schnitt. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
Genau, und, mit der Maus. Und überhaupt toll. So und
in
so.
Wahrheit ist das aber leider so kompliziert, dass man sich wirklich wundert, dass es überhaupt irgendwie hupt.
Ja, ne? Mhm. Also ich habe auch davon geträumt, so ja, und dann wie möglichst gleich nach dem Mund digital und dann nur noch das. Und dann habe ich halt irgendwie mit so diversen Seemonstern Bekanntschaft geschlossen.
Man sieht es da im Studio so ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, gibt es Bilder im Netz von diesem, von deiner Kommandozentrale hier? Das ist wirklich absurd, was hier mittlerweile an Technik rumsteht. Ja, fehlt noch, dass du hier sitzt und eine Katze streichelst. Und
du weißt ja, Agora-Katze.
Dr. Blofeld auf den die Welt in den Untergang treibt.
Ah ja, okay. Ja, die Katze muss ich mir noch besorgen.
Eine absurde Kommandozentrale hier.
Findest du? Ist das so absurd?
Naja, gut. Also es ist mehr Technik, als man sich so vorstellt. Ja. Es ist schon. Aber es funktioniert. Ne?
Es ist das Ergebnis eines langen Prozesses.
Ich weiß.
Und an dem stand wirklich ganz zu Anfang eben so diese Erkenntnis, dass wenn man erstmal anfängt, dem Computer das Audio zu überlassen, dass man da so in so diverse Sackgassen reingeraten kann, wenn nicht sogar in Verkehrsunfälle.
Mhm.
Und dann gibt's halt dann so Loch Ness Monster mit dem Namen Latenz und Clipping und also ein möglicher Scheiß, genau. So, und da wollte ich jetzt heute mal so ein bisschen hineinfragen, um auch mal so die Grundlagen zu erarbeiten, beziehungsweise um auch mal zu verstehen, warum denn das eigentlich alles so furchtbar ist und warum denn das irgendwie nicht passt.
Mhm.
Audio. Wir hören. Wir hören mit unserem Ohr und da haben wir dann irgendwie so das Trommelfell und so diverse Kleinstmechanik, die so auf Schallwellen reagiert und ja. Eigentlich ist man nun ja Jahre und Jahrzehnte lang ganz wunderbar gefahren. Ich hatte ja vor kurzem auch noch diese Synthesizer-Sendung, wo ja überhaupt erstmal, weiß nicht, hast du die gehört?
Habe ich, ja.
Hast du gehört?
Sehr lustig.
Die war ein bisschen wild, genau. Mhm. Aber was, glaube ich, ganz gut dabei rauskam, ist so, wie schön man eben so Audio dann eben mit Strom doch abbilden kann. Mhm. Wie direkt und unmittelbar das irgendwie alles ist. Und überhaupt hat man es im Wesentlichen mit Lichtgeschwindigkeit zu tun.
Das ist ja schon mal der erste Schritt, ja, dass man es auf eine analoge, aber immerhin elektrisch-elektronische Ebene bringt. Ja, das ist der erste Schritt. Ich glaube, wir sollten auch das ganze Thema Akustik generell so ausblenden aus der Sendung, weil das führt einfach viel zu weit. Wir gehen einfach davon aus, ein Audiosignal liegt uns schon in einer elektrischen Form vor, ist schon von einem Mikrofon, welcher Art auch immer, gewandelt worden und drückt sich jetzt in analoger Spannung aus.
Mhm.
Ja, weil also über das Thema Akustik gibt es auch wahnsinnig viel zu berichten, aber das würde wirklich jeden Rahmen sprengen. Ja.
Naja, kann man ja sicherlich auch nochmal besprechen, aber ist klar, das ist nicht so der Fokus. Das heißt, wenn wir jetzt mal von unserer unmittelbaren Situation hier ausgehen, weil auch hier tun wir ja im Prinzip nichts anderes, als viel zu rumzudigitalisieren. Wir sprechen also jetzt hier schön in unsere Headset-Mikrofone rein. Das sind dann konkret Kondensatormikrofone, die eben sehr schön fein auflösen und eine ganz schwache Spannung erzeugen, die dann nochmal kurz nachverstärkt wird. So, aber irgendwann, spätestens wenn man es auf dem Computer aufzeichnen will, muss das Ganze ja dann digitalisiert werden.
Genau. Ja, Digitalisierung läuft nur, also ich meine, vielleicht sollte man den Begriff digital erstmal beschreiben und die einfachste treffendste Beschreibung von digital ist wert- und zeitdiskret. Man hat also zu einem bestimmten diskreten Zeitpunkt eben einen diskreten Wert.
Was heißt denn diskret?
Diskret heißt in Schritte aufgelöst, also in diskrete Schritte.
Ich glaube, ich kenne noch eine bessere Bezeichnung für die, eine bessere Erklärung für digital. Naja, ich meine, was ist denn der Wortstamm? Also worauf bezieht sich denn?
Also eine Ziffer, ja. Also.
Nee, digital.
Ja.
Also digital heißt jetzt wörtlich, wenn man es jetzt aus dem Lateinischen hervorholt, mit dem Finger zeigend.
Mhm, okay.
Und bezieht sich also auf den Finger. Und was also eigentlich im Digitalen drinsteckt, ist die Abzählbarkeit der Dinge.
Mhm,
oder Quantifizierbarkeit, wie man auch sagen könnte, wenn man ein bisschen klüger klingen möchte.
Genau, nur eben in zwei Dimensionen, nämlich zum einen halt in der digitalen.
Also im Falle von Audio.
Eigentlich immer. Hast eigentlich, ja gut, okay.
Vor allem im Fall. Es fängt ja mit den Äpfeln an, irgendwie das ist der Unterschied zwischen Grießbrei und so. Zwei Grießbrei gibt's halt nicht so, ne? Aber zwei Äpfel sehr wohl. Warum? Weil man eben Anfang und Ende eines Apfels dann doch sehr klar erkennen kann. Der ist halt abzählbar. Meistens, ja. So, ne? Meistens, genau. Es sei denn, es handelt sich um Apfelmus, dann ist es halt nicht so einfach.
Aber heißt es ja auch anders.
Ne? Aber diese Abzählbarkeit, das ist. Ja, das ist immer so das Ding. So ist meine Standard-Fang-Frage immer gewesen, wenn man so mit Studenten zu tun hat, die so mit digitalen Medien arbeiten und so.
Abzählbar.
Mit ja, was digital heißt und so. Da kommen sie ganz schön ins Schwimmen. Wie auch immer so. Also diese Abzählbarkeit, die will man halt jetzt auch haben bei Audio. Bloß die Frage ist natürlich, also wenn man das halt runterbricht, letztlich ja auf Zahlenwerte, ist ja die Frage, wovon muss man eigentlich Zahlenwerte bilden, um Audio darzustellen?
Genau, also man bildet im Wesentlichen, wenn man jetzt PCM, also Pulse Code Modulated Audio Signale nimmt, bildet man pro Sekunde eine Anzahl von Samples ab, die zu einem diskreten Zeitpunkt genommen werden, und diese Samples selber sind auch wieder digital, insofern auch diskret.
Nicht so schnell mit dem Pferden. Also, ich meine, wie muss man sich denn jetzt Klang vorstellen? Also ich habe irgendwas, was klingt. Ein akustisches Signal, das wird in Strom dargestellt. So. Und dann kennen wir alle, das hat so eine Zappelkurve. Was sagt denn diese Zappelkurve aus? Die Zappelkurve sagt aus, dass da die Spannung steigt und die Spannung sinkt. Und die Spannung drückt die Lautstärke aus.
Richtig.
Also sozusagen die Amplitude drückt die Lautstärke des Schalls.
Genau. Also im einfachsten Fall nimmt man immer gerne ein Sinussignal her, das dann eben in das dann eben in Spannung sich ausdrückt und auf einem Oszilloskop oder so eben diesen klassischen Sinusverlauf darstellt. So, und das bedeutet eben, dass
also wenn man nur eine Frequenz hat.
Genau, so, ja, klar. Bei mehreren Frequenzen überlagern die sich entsprechend. Das kann man sich im einfachsten Fall mit irgendwie Gnuplot oder so mal darstellen, was passiert, wenn man drei Sinussignale überlagert. Und da entsteht ein Mischsignal, und dieses Mischsignal beschreibt einfach über den Zeitvektor gesehen die Lautstärke des Signals.
Das heißt, die Aufgabe der Digitalisierung von Audio ist im Kern Lautstärke abzubilden im zeitlichen Verlauf.
Genau.
Das heißt, man muss halt messen, wie laut ist das jetzt gerade, und dann reicht es aber nicht, einmal pro Sekunde nachzuschauen, weil dann hätte man nichts anderes als, ja, was weiß ich, also bestimmt nichts, was
nicht besonders sinnvoll,
nicht besonders sinnvoll. Wie oft muss man denn nachschauen? Wie viele Werte muss man jetzt bilden, bis man wirklich aus einer Reihe von Lautstärken etwas bekommt, was eben so klingt, wie man das erwartet, wie eben das Original, was man digitalisiert?
Ja, naja, das kommt ein bisschen darauf an, welche Eingangsfrequenzen man erwartet. Ja, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die häufigste Änderung in diesem Signal, sagen wir mal, 1 Kilohertz sind, also 1000 Mal pro Sekunde ändert sich dieser Wert nur, dann kann man mit weniger Abtastpunkten pro Sekunde arbeiten, als wenn man davon ausgeht, dass man wie bei Audio halt bis in den Kilohertz-Bereich auf jeden Fall noch Dinge darstellen möchte. Unser menschliches Ohr ist in der Lage, bis zu, naja, je nachdem, wie alt man ist, für Kinder bis 20 Kilohertz etwa zu hören, und so im Alter nimmt es dann eben ab. Und
wobei Kinder auch diese wunderbare Eigenschaft haben, bestimmte Frequenzen auch nicht zu hören, obwohl sie furchtbar
ihre sind. Eigenen
ihr eigenes Geschrei. Ich glaube, da sind nochmal so Sonderfrequenzen, die man irgendwie auch nicht so digitalisieren
kann. Ne, ist ganz interessant, dass unser Ohr auch auf den Frequenzen, die wir selber in der Lage sind zu erzeugen, das spielt dann nachher nochmal eine wichtigere Rolle, auch empfindlicher ist. Also unsere Stimme liegt so etwa bei 4 Kilohertz, kann man sagen, grob. Und in dem Bereich ist unser Ohr auch tatsächlich empfindlicher als in anderen Bereichen, was irgendwie evolutionstechnisch sich erklärt.
Ja.
Ja, wie auch immer. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man eben bis 20 Kilohertz Signale noch darstellen möchte, weil das eben typischerweise das ist, was man irgendwie in Musik und in Signalen, die unser Ohr eben so wahrnimmt, jeden Tag vorkommt, dann braucht man eine Frequenz, eine Abtastfrequenz, die deutlich höher ist als das maximale Signal. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn man, also was übrig bleibt nach einer Digitalisierung, sind ja nur wirklich diskrete Werte auf einer Zeitachse. Und diese diskreten Werte müssen ausreichen, um im Nachhinein das Signal, so wie es ursprünglich mal vor der Wandlung existiert hat, so gut wie möglich zu reproduzieren. Mhm. Ja. Es gibt an der Stelle das Nyquist-Theorem, das besagt, dass man mindestens mit der doppelten Abtastgeschwindigkeit arbeiten muss, um ein Signal hinterher reproduzieren zu können.
Das heißt, wenn ich 1000 Hertz abbilden möchte, muss ich mindestens 2000 Mal pro Sekunde die Lautstärke messen.
Genau, also im besten Falle, das ist ein theoretischer Fall, aber im besten Falle ist es so, dass man, wenn man mit 1000 Hertz hat man, also 1000 Hertz bedeutet, dass dass 1000 Mal pro Sekunde ein voller, sagen wir mal, Sinus durchlaufen wird. Und dieser Sinus hat ein Maximum und ein Minimum. Und im besten Falle trifft man mit seinen 2000 Kilohertz Abtastfrequenz genau das Maximum und das Minimum dieses Sinus und nimmt genau an diesen Stellen seine Werte.
Kann so. Aber auch sein, dass man es irgendwie gerade so auf halbem Wege erwischt.
Es kann auch sein, du kommst bei zwei Nullpunkten raus. Ja. Ist dann doof.
Das heißt, eigentlich will man schon ein bisschen mehr Atem haben.
Genau, also eigentlich will man mit deutlich mehr Abtastfrequenz arbeiten als das maximale Signal, das man erwartet.
Ja.
Aber man sagt so grob irgendwie Faktor 2, weil ein reiner Sinus ist auch natürlich ein bisschen
akademisch. Ein Idealzustand sozusagen.
Ja, aber so genau. Hm.
Das heißt, wenn wir jetzt hier so reden und so aufzeichnen, was ist denn so die höchste Frequenz, die ich so erzeugen kann?
Die du mit deiner Stimme?
Ja, die wir jetzt hier so. Also angenommen, ich würde jetzt hier so ein bisschen.
Naja, das sind ein paar Kilohertz. Also man geht in der Regel davon aus, also eigentlich auch ein bisschen fälschlicherweise und so ein bisschen Altlast behaftet davon aus, dass ab 20 Kilohertz halt einfach mal Schluss ist.
Ja.
Und deswegen samplet man in der Regel.
Also beim Hören, jetzt nicht beim Sprechen.
Achso, ja, beim Hören. Ja, ja.
Ich bezog mich gerade auf Sprechen.
Ich weiß nicht, was du mit deiner Stimme in der Lage bist zu erzeugen, aber mehr als ein paar Kilohertz werden es nicht sein.
Okay. 6, 7, 8000.
Ja, vielleicht auch 10, 12.
Keine Ahnung. 10, 12. Aber auf jeden Fall nicht 20, das kriege ich nicht hin.
Genau. Es sei denn, man betrachtet noch die Oberschwingungen, die dann auch noch eine Rolle spielen. Aber man sagt irgendwie, man orientiert sich bei der Sample-Frequenz daran, was das menschliche Ohr in der Lage ist aufzufangen und sagt dann irgendwie bei 20 Kilohertz ist halt Schluss. Also samplen wir mit mehr als dem und man hat sich irgendwie bei der Erfindung oder der Einführung der CD als massenkompatibles Format darauf geeinigt mit 44.100 Samples pro Sekunde aufzuzeichnen, beziehungsweise auch mehr Information ist nicht. Ja.
Sollen wir nochmal kurz die Begriffe zurechtlegen? Also Abtastfrequenz, Samplingfrequenz, das ist alles dasselbe. Mhm. Wir haben festgestellt, um Audio aufzuzeichnen, zu digitalisieren, also zu quantifizieren in konkrete oder diskrete Werte, wie du sagst, zu übersetzen, muss man eben nach Maßgabe der zu erwartenden Frequenzen mindestens so das Doppelte, im Zweifelsfall vielleicht auch noch eher mehr, wenn man irgendwie nicht weiß, was kommt, das Doppelte dieser Frequenz abtasten. Sprich, gehe ich davon aus, dass man so bis zu 20.000 Hertz Töne hat im Eingangssignal, muss ich 20.000 Hertz Abtastfrequenz, 40.000 Hertz Abtastfrequenz, also das Doppelte nehmen. Oder mit anderen Worten, ich muss 40.000 Mal pro Sekunde nachgucken, wie laut ist es denn, wie laut ist es denn, wie laut ist es denn, wie laut ist es denn. Und das muss ich dann messen.
Genau. Es ist aber mehr da. Also in Musik, ne, gibt es natürlich dann Frequenzen, die über den 20 Kilohertz liegen. Ja, das sind dann Oberschwingungen und so weiter. Und das große Problem an der Stelle ist jetzt, dass wenn man das komplette Signal so, wie es kommt, quasi in den Abtastprozess wirft, dann hat man da Werte drin, dann hat man Signale vorliegen, die über diesen 20.000 Hertz liegen und dann kriegt man völlig falsche Messergebnisse. Ja, durch diese Überlagerung vergreift sich dann dieser Abtastalgorithmus, der nur 40.000 Mal pro Sekunde das Signal anschaut vergreift sich dann in dem Material und kriegt Oberschwingungen mit, die hinterher, wenn man es wieder reproduziert, also aus dem digitalen Material wieder ein analoges Material macht, falsche Frequenzen wiedergeben. Mhm. Und aus dem Grund muss man einen sehr scharfen Filter applizieren, der bei 20.000 Hertz wirklich dicht macht. Das heißt, alles, was über 20.000 Hertz liegt, wird bei einer Abtastfrequenz von 44.000 Hertz von 44.100 Hertz einfach weggeworfen. So, dieses Signal wird nicht mehr angeschaut. Dieses alles, was über diesem Frequenz
also bei 44.1 liegt, müsste man dementsprechend bei 22.050 Hertz abschneiden, genau. Sozusagen, mhm. Also bei der Hälfte.
Ich glaube, sie sind ein bisschen tiefer bei der CD, weil sich das irgendwie besser angehört hat. Ich weiß es nicht genau. Also es hat sich bewährt, irgendwie noch mehr Material wegzuwerfen, um den Fehler bei der Abtastung geringer zu halten.
Ah.
So. Also im Wesentlichen wird dieses gesamte Signal, das wir da haben, halt verhackstückt und runtergebrochen auf einen digitalen Datenstrom, der dann eben pro Sample-Frequenz nur pro Sampling-Point eben nur einen Wert abspeichert. Und das ist dann die zweite Dimension. Wir haben dann die Bit-Tiefe, die Sample-Tiefe, also mit wie viel in wie viel diskrete Schritte wir dann den momentanen Wert zu jedem Zeitpunkt zerlegen.
Mhm.
So. Da hat sich bei der CD 16-Bit angeboten.
Also 65.536 verschiedene Werte, die genau. Man damit abbilden könnte.
Von ganz laut bis ganz leise. Mhm. Und das ist dann auch die maximale Dynamik, die man darstellen kann. Von, gibt dann nicht mehr als von 0 bis eben 65.000 mögliche Werte, die man abbilden kann pro Sample-Wert.
Ja, jetzt natürlich die Frage, reicht das?
Das ist die Frage, ja. Und die Antwort ist eigentlich nein, das reicht nicht. Ja. Also wenn man kann das in dB ausdrücken. dB ist ein Begriff da aus der Audiotechnik. Ist keine Einheit in dem Sinne, sondern beschreibt nur ein Verhältnis.
Dezibel.
Und man spricht bei einer Lautstärkenverdopplung von 6 dB, das rechnet sich über einen Logarithmus, aus dem Quotienten von den beiden Dingen, die man vergleichen möchte. Und man hat also quasi pro Bit, das man zur Verfügung hat, um einen Wert auszudrücken, hat man eine Lautstärkenverdopplung. Ja, wenn du ein Bit mehr hast, hast du den doppelten Range.
Bei 16 Bit. Oder generell.
Achso, generell, ja. Also generell hast du halt, wenn du.
Achso, wenn du mit einem Bit mehr.
Genau, kannst du halt ein.
Aufzeichnest, ja.
Kannst du die doppelte Dynamik darstellen. Deswegen spricht man davon, dass man circa 6 dB pro Bit hat.
Ja.
Was dann bedeutet, dass bei 16 Bit hat man etwa 96 Dezibel, die man maximal abbilden kann an Dynamik.
Ja.
So, und das reicht eigentlich nicht. Ja, es ist ein bisschen verkannt worden, meines Erachtens auch damals irgendwann in den 80er Jahren, als die
96 dB reichen nicht.
Nee, also ein klassisches Orchester beispielsweise hat irgendwie deutlich mehr als das. Ein klassisches Orchester kann irgendwie locker 100, 110 dB Dynamik entwickeln.
Also sozusagen der Unterschied zwischen dem ganz leisesten, was sie von sich geben, zu dem lautesten.
Genau.
Also wenn jetzt irgendwie Pauke und Trompete und alle hauen mal so richtig schön in die Kessel, versus man hat so dubioses Rumgestreiche und Rumgeflöte und einer tippt mal die Triangel an und so weiter. Und der Unterschied wäre mit 96 dB nicht ausreichend abbildbar.
Eigentlich nicht, ja. Also eigentlich ist es zu wenig, um das abzubilden. Das spielt in der Realität leider bei der, zumindest in der Popularmusik, irgendwie keine große Rolle mehr, weil die Musik, die wir so täglich an den Kopf geworfen bekommen von diversen Radiostationen, die ist komprimiert bis zum Get-No und da merkt man das dann nicht mehr. Also bei Audiokompressionen geht man quasi dann her und staucht irgendwie das Lauteste und das Leiseste zusammen. Damit ein besonders, also damit ein möglichst großer psychoakustischer Schalldruck entsteht. So. Und das klingt dann besser für das Ohr, weil es dann lauter ist. Ja.
Also, wohlgemerkt, wir reden jetzt nicht von der digitalen Kompression zur Datenreduktion.
Die Daten wegschmeißt, sondern wir reden von analoger Audiokompression im Prinzip, ja, die genau diese Dynamik verringert. Also eine Audiokompression in dem Sinne macht Dynamik kleiner. Ja. Die schiebt das leiseste und das lauteste Signal zusammen.
Genau. Das ist ja hier auch sehr wichtig beim Podcast.
Bei Sprache ist es auch wichtig, auf jeden Fall.
Bei Sprache ist wichtig und bei Radio ist es wichtig und bei Podcast ist es nochmal besonders wichtig. Mhm. Weil viele Leute das ja dann auch in
mit
Situationen hören, genau, wo es potenziell sehr laut drumherum ist. Und dann hat man so dieses klassische Problem, man möchte den iPod möglichst laut stellen.
Beziehungsweise die Lautstärke der Umgebung verändert sich auch ständig.
Genau. Ja, und aber man möchte ja sozusagen Hub haben und wenn halt irgendwie das Leiseste und das Lauteste zu weit voneinander entfernt ist, dann kann man das eben nicht mehr beliebig verstärken. Und wenn es irgendwie ein kleineres Band ist, wo alles beisammen ist, dann kann man eben sehr viel mehr Wumm da reinpacken. Das ist so ein ganz klassisches Problem und jeder, der schon mal einen Podcast gehört hat, der zu leise ist, das gab es hier auch im Kanal häufig genug, so, dann lag es daran. Okay, das war jetzt ein kleiner
soll bei dieser Sendung dann nicht passieren.
Genau, ja. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr jetzt über Audiobearbeitung als solche reden, sondern eher so bei diesem digitalen Bereich bleiben. Aber das finde ich schon mal ganz interessante Feststellung. Also 6 dB ist eine gefühlte Lautstärkenverdopplung. Also wenn zwei Signale um 6 dB Lautstärke auseinanderliegen, dann ist es gefühlt doppelt so laut. Und du sagst halt 16-Bit-Wandlung, wie sie auf der CD normal ist, ist eigentlich für High-End-Audio unangemessen. Also wenn man jetzt wirklich das Original so einfangen will, wie es ist.
Ja, also es ist vor allem dann unangemessen, wenn man sich überlegt, dass man in der Studiosituation beispielsweise verschiedene Kanäle gleichzeitig aufnimmt, klassisches Multitrack-Recording und dort irgendwie eine sehr hohe Dynamik eben in den einzelnen Instrumenten hat, die im Zweifel noch nicht mal irgendwie vorkomprimiert sind, sondern man nimmt das Signal, so wie es aus dem Aufnahmeraum kommt, auf und fährt dann hinterher im Studio beim Mischen eben diese ganzen Signale zusammen und erzeugt dann das Endergebnis. Und speziell da sind diese 16-Bit halt eigentlich viel zu wenig. Ja, da möchte man wesentlich mehr Dynamik haben, denn man kann auch diese 96 dB dieser 16-Bit gar nicht voll ausreizen, weil das große Problem an der Stelle ist, und das ist eines der Hauptthemen vielleicht auch, Hauptprobleme, ist das Clipping, das auf keinen Fall passieren darf. Also bei analogen Bändern hatte man den Effekt, dass wenn man ein Signal zu hoch aussteuert, dann war das Magnetband nicht in der Lage, diese Energie vollständig aufzuzeichnen auf das Magnetband, weil diese Magnetbänder haben irgendwann halt eine gewisse Sättigung. Und diese Sättigung ist aber total harmonisch, insofern als dass, wenn man da einfach mehr Signal reinpumpt, dann kommt davon halt nicht mehr alles auf das Band an. Ja, das Band hatte irgendwann eine natürliche Obergrenze an Magnetisierung und im Prinzip hat man sowas wie einen Komprimierungseffekt dadurch, dass man ein Signal auf einem analogen Band übersteuert. So, man spricht auch,
so nennt man das, ne?
Man fährt das Signal in die Sättigung, sagt man dann auch, ja, und in die Bandsättigung zu fahren hat dann irgendwie einen warmen Charakter auf einmal. Also das hört sich direkt gut an, wenn man das macht bei einem analogen Band. Bei einem digitalen Signal ist es absolut tödlich. Ja, weil der Wandler, der sich irgendwie 44.100 Mal pro Sekunde eben das Signal anschaut, hat eben einen definierten Bereich, in dem er überhaupt Signale erfassen kann. Und wenn das Signal höher ist als das, was er erfassen kann, dann muss er den maximalen Wert notieren, quasi an dieser Stelle. Und dadurch kann man sich vorstellen, ist ein Sinus eben nicht mehr, wie man sich einen Sinus vorstellt, sondern da werden oben die Ecken einfach abgeschnitten.
Also Ecken beim Sinus.
Naja, also die Spitzen werden
die oberste Kurve wird quasi zu einem geraden, einer geraden Linie.
Genau. So, und deswegen, weil man das auf keinen Fall haben darf, weil die Aufnahme dadurch dann kaputt ist, muss man entweder das Signal analog vorkomprimieren, bevor man es überhaupt digital wandelt. Was man sich überlegen, das macht auch mehr Sinn, als es hinterher digital zu komprimieren, kommen wir gleich später nochmal drauf. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es darf nicht passieren und deswegen arbeitet man bei der Digitalisierung immer mit einem Headroom. Das ist so ein Safety quasi, den man einfach einhält, um zu sagen, naja, wenn halt doch irgendwie mal, keine Ahnung, der Schlagzeuger macht halt doch einen Rimshot oder keine Ahnung, der Protagonist hustet ins Mikrofon.
Was ist denn ein Rimshot?
Achso, mit dem, wenn man mit dem Stick das Fell und das Rim, also das, was denn die Trommel Kante. Genau gleichzeitig erwischt, dann gibt es einen sehr perkussiven, sehr lauten Knall. So. Ah, okay. Und das, man will eben auf keinen Fall, dass dadurch eben die Aufnahme kaputt geht, und deswegen steuert man das Signal weit unter der Grenze dessen, was theoretisch möglich ist.
Das heißt, selbst
wenn er
das maximal Laute erzeugt, was man so erzeugen kann, dass es immer noch in einem Bereich liegt,
genau,
wo der Digitalwandler nicht abschneidet.
Genau, und genau aus dem Grund kann man eben diese 16-Bit an der Stelle beim Recording eigentlich reichen genau aus dem Grund halt nicht aus. Ja, beim Endergebnis, wenn man dann genau weiß, was passiert und so weiter, wenn man dann seinen Mix macht, kann man den ganzen Kram nochmal so weit zusammenstampfen, dass es eben mit 16-Bit irgendwo in den hörbaren Bereich kommt, dass es auch gut klingt. Aber bei der Aufzeichnung sind 16-Bit eigentlich nicht genug.
Ja. Meinst du, es gilt auch für Sprache? Also sind da die Lautstärkeunterschiede auch so enorm?
Ja, na klar. Also wenn bei Sprache arbeitet man eigentlich immer mit analogen Kompressoren in der Kette hast du ja hier auch, um eben genau diesen Effekt der Übersteuerung
zu reduzieren. Aber meine Frage ging eher, ist 16-Bit da auch kritisch?
Ja, wenn man mit Kompressoren arbeitet, sage ich mal. Aber wenn man ohne arbeiten würde, wenn man sich denkt, so, naja, in meinem Home-Studio, da komprimiere ich dann einfach digital so und nehme erstmal unkomprimiert auf, dann ist das schon ein Problem. Also die menschliche Stimme ist schon in der Lage, eine gewaltige Dynamik zu erzeugen. Ja, ist sie schon.
Also grundsätzlich kann man sagen, wenn man die Ressourcen hat, weil bei der Aufzeichnung heißt ja 24-Bit statt 16-Bit zum Beispiel auch eben gleich nochmal 50% mehr Speicherplatz, der da benötigt wird.
Pro Spur. Ja.
Pro Spur, genau. Das kann also eine Menge machen. Genauso mit der Sampling-Frequenz, wenn ich die richtig verstanden habe, ist ja auch so, dass also 44.1, ich meine, das ist ja wirklich ein bekloppter Standard. Stimmt eigentlich dieses Gerücht dass das irgendwie alles an diesem Karajan irgendwie lag?
Das weiß ich nicht. Was hast du das gehört?
Naja, es ist so eine Urban Legend, die ich immer gerne hervorhebe, weil ich noch keine andere Geschichte gehört habe. Aber dass sie 44.1 machen, klingt ja sozusagen so ein bisschen merkwürdig, zumal ja so der Standard eigentlich im Studiobereich 48 Kilohertz, 96 Kilohertz, 192 Kilohertz sind. Also sagen wir mal so Zahlen, die jetzt mal nicht so krumm sind, wo so ein bisschen Headroom auch schon so mit eingearbeitet ist. 44.1 steht ja sozusagen komplett für sich und ist ja eigentlich erst mit dieser CD geboren worden. Vorher gab es diese Sampling-Frequenz in dem Sinne nicht. Ich meine, vorher gab es auch nicht so viel Digital-Audio.
Genau, also die CD hat das ja auch nur quasi...
Genau, ich habe die Geschichte gehört, dass sie durchaus mal 48 Kilohertz haben wollten, dann aber auf 44,1 runtergegangen sind, damit sie irgendwie mehr Audio auf diese CD draufkriegen, weil sie einfach weniger Platz belegen,
klar,
weil sich Herr Karajan beschwert hat, dass irgendeine Symphonie dann eben nicht mehr draufpassen würde, wenn man dann nur 65 Minuten hat, anstatt die 72 Minuten, die sie sonst so erreicht hätte.
Da ist immer ein Trade-off. Also die Geschichte kenne ich jetzt nicht, aber klar, man muss sich halt immer überlegen.
Kann auch eine totale Fehlgeschichte sein, aber es ist so eine dieser Geschichten, die finde ich einfach zu schön. Als dass man wissen möchte, dass sie falsch ist. Aber das wäre zumindest mal eine Erklärung, warum sie auf so eine komische Zahl gekommen sind.
Ja, die Zahl ist komisch. Ja.
Weil das ist ja auch der totale Scheiß irgendwie. Also wenn man jetzt so mit Digital-Audio dann hin und her rechnet und so weiter, von 44.1 auf irgendwas anderes zu kommen, ist alles ganz furchtbar.
Ja, es gibt dann noch 88.2. Das ist dann irgendwie wenigstens mal die doppelte Audio- Auflösung.
Aber das ist so ein professionellen Digital-Equipment, findet das eigentlich nicht statt, diese Zahl?
Nein, also ja, ich weiß nicht genau. Also es gibt natürlich irgendwie zig Ansätze, wie man irgendwie in Studios arbeitet und ich kenne da auch nicht irgendwie jeden natürlich, aber soweit ich das weiß, irgendwie wird, wo auch immer es möglich ist, mit 192 Kilohertz 24-Bit aufgezeichnet. Und dann hat man halt eine Menge Material, ne? Man braucht dann schon echt Plattenstapel, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, so ein dreistündiges Konzert irgendwie mit 16 Kanälen irgendwie dann live mitschneidet und das irgendwie über eine ganze Woche oder so und dann sich dann irgendeine Live-CD daraus zusammen bastelt. So, das sind halt echt Daten, die da zusammenkommen. Mhm. würde es jetzt nicht ausrechnen, aber es ist halt nicht gerade wenig Holz, was da irgendwie erstmal ein.
Da denkt man immer, Video wäre so die eigentliche Datensau.
Ja, ist es auch, aber das, ja, also Audio da hat man ist nicht in der zu Regel unterschätzen.
Nicht so viele Spuren.
Genau, naja. Ja.
Ja. Da muss ich auch mal überlegen, ob ich hier vielleicht mit 24-Bit aufnehme. Vielleicht bringt das ja noch irgendwas. Das kann einem ja nicht
naja,
gut genug klingen.
Naja, gut, aber du gehst da am Ende her und machst daraus halt MP3. Ne?
Ich mache MP3, aber vorher kommt da auch nochmal so ein Level-Data drüber, der dann irgendwie auch alles nochmal irgendwie anpasst und stretcht und nachkomprimiert und rumexpandiert.
Ja, also richtig schaden. Das ist ein bisschen ein. Also es gibt einen Unterschied einfach, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Straße langläuft und man hört Musik, man kann in der Regel sofort sagen, ob diese Musik live gespielt ist oder eine Aufnahme ist, die aus einer PA kommt. So, keine Ahnung, hier Fete la Musique in Berlin irgendwo. So, wenn du da die Straße langlatscht, dann weißt du irgendwie schon zwei Kreuzungen vorher, aha, ist live. Ne? Und das liegt schon daran, dass das halt damit.
Meinst du, weiß jeder intuitiv oder
würde das behaupten, ja, dass das jeder weiß?
Ich habe noch nie so viel Gedanken drüber gemacht. Woran machst du das fest?
Na, ich weiß nicht. Das ist
eine Dynamik dann oder was?
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall es sind eher die Frequenzen, die eben bei normaler Musik, die von CDs kommen, nicht mehr abgebildet werden.
Ah, Obertöne.
Ja, also es ist auch so, dass die dass hier auch bei einer Liveband dann dieselbe PA dann halt arbeitet, ja. Also das Ausgabemedium der Lautsprecher ist es in dem Sinne nicht unbedingt, sondern es sind einfach die Frequenzen, die dem fehlen, diesem Signal.
Mhm.
Ja. Deswegen ist es nicht ganz akademisch.
Okay, habe ich mir so noch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass man das so raushört. Ich meine, jetzt bei so Pre-Recorded, wenn das halt so maßlos zusammenkomprimiert ist, also jetzt audiotechnisch zusammenkomprimiert ist, dann klingt es halt irgendwie ganz anders. Das ist so ein bisschen so wie Musik aus dem Radio eben. So. Mhm. Das ist halt irgendwie monstermäßig zusammenkomprimiert, damit es egal, ob es halt Nachrichtensender, Nachrichtenverkündung gerade ist oder eben Van Halen da ihren Top-Song ablassen mit E-Gitarre und Krachbumm und hast du nicht gesehen. Es klingt halt immer gleich laut, damit nicht jeder zum Radio rennen muss und alle zwei Minuten lang die Lautstärke.
Ja, und je nachdem, welcher Radiosender das ist, dann, also es gibt, jeder Radiosender hat quasi seinen Summenlimiter irgendwo im Sendewerk irgendwo stehen. Und dieser Summenlimiter ist einmal eingestellt von jemandem, der sich da irgendwie psychoakustisch irgendwie Gedanken gemacht hat und der weiß irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein komischer Mix-Sender, der braucht halt einfach Druck, so, und das ist jetzt kein Klassik-Sender, und weil der Druck braucht, stellen wir diesen Summenlimiter eben so ein, dass er möglichst maximal hinten irgendwie das Maximum an Pegel erzeugt. Und dieser Summenlimiter, der wird dann einmal eingestellt und kommt dann hinter so eine Rauchglasscheibe, wird verblombt und nie wieder angefasst. Tatsächlich.
Das ist, ja. Okay, jetzt sind wir doch wieder sehr ins akustische Feld abgeglitten. Vielleicht fassen wir einfach nochmal kurz zusammen. Also Audio will man digital haben, ist ja auch klar warum, weil für Recording und so weiter ist das natürlich alles wunderbar. Auch für die Nachbearbeitung hat das alles so seine Vorteile, die möchte man haben. Aber es bringt eben auch bestimmte Nachteile mit sich. Und diese Nachteile sind, ich fasse nochmal zusammen, die Nachteile lassen sich im Wesentlichen dadurch reduzieren, dass man eben einerseits das Problem hat, dass man eben mit einer potenziell unendlichen Dynamik irgendwie klarkommen muss. Das heißt, man muss so den richtigen Range finden und dann auch die richtige Auflösung wählen bei der Wandlung ins Digitale, um eben diese Lautstärkesignale, die auf einen einprasseln, fein genug aufzulösen und eben auch zu verhindern, dass man eben nicht über sein Limit hinausschießt und dann einfach abklippt und dann ist nämlich das Audiosignal richtig im Arsch und dann kann es auch nie wieder gerettet werden.
Genau, und man muss es wirklich auch so sehen, es ist wirklich auch nur eine Annäherung an das, was ursprünglich da mal war. Ja, es ist tatsächlich halt auch nicht mehr als das. Man nimmt irgendwie halt man nimmt eben n Samples pro Sekunde und nimmt diesen Wert, löst ihn auf in, keine Ahnung, ein paar Bits, 16 oder 24 oder 32 und speichert das eben ab und hofft, dass hinterher bei der Reproduzierung dessen, was da ursprünglich mal gedacht war, etwa das rauskommt, was dann als Eingangssignal mal mal vorlag. Ja, das ist halt tatsächlich eine Annäherung. Man muss sich, kann sich irgendwie das Gegenbeispiel klar machen, wenn irgendwie, keine Ahnung, die Stones irgendwie im Studio standen und halt aufgenommen haben, dann gab es da ein analoges Signal, das direkt aus den Kondenser-Mics da rauskam. Das wurde dann irgendwie analog über Operationsverstärker in absurd komplizierten Mischkonsolen verarbeitet und dann am Ende auf ein Band magnetisiert. Ja, es war halt aber immer noch irgendwie das, was die Jungs da mit ihrer Stimme und ihrer Gitarre gemacht haben, war dann quasi in der Repräsentation der Magnetisierung über den Umweg der analogen Spannung eben auf diesem Band, und am Schluss wurde eben diese analoge Information auf eine Platte gepresst, und wenn man die zu Hause auflegt, dann wird eben genau das reproduziert, was da über Mechanik und Magnetismus ursprünglich mal war, und was dann aus den Lautsprechern kommt, ist eigentlich halt das, was da in dem Studio mal passiert ist. Mhm. So, und bei digital ist es dann einfach, dann nimmt man diesen ganzen Eingangsstrom, der da mal ist, irgendwie zerhackt den irgendwie, approximiert das irgendwie so gut, dass halt irgendwie geht und soweit das vertretbar ist. Und wenn man das zu Hause einlegt, dann kommt da halt einen Sinus raus, wo ursprünglich nicht unbedingt ein Sinus war. Also das ist halt schon eigentlich eine ziemliche Vergewaltigung des Audiomaterials, wenn man so möchte.
Aber weil es so praktisch ist, wollen wir natürlich jetzt mal sehen.
Klar, das hat natürlich enorme Vorteile, das will ich gar nicht sagen.
Ja, ist ja auch, liegt ja auch auf der Hand, deswegen reden wir auch darüber. Also dieser ganze Bereich ADDA-Wandlung ist ja, haben wir schon gesagt, vor allem in diesen ganzen CD-Playern hochgekommen. In den 80er, 90er Jahren gab es da ja auch dann so diverse Weiterentwicklungen. Vielleicht sollte man da nochmal drauf zu sprechen kommen. Also dann fingen irgendwie die CD-Player an, mit noch toller zu sein oder behaupteten noch toller zu sein, weil sie mit sowas wie Oversampling daherkommen. Was muss man sich darunter vorstellen?
Naja, bei Oversampling geht's eigentlich, also eigentlich ist es ein Begriff aus der AD-Wandlung. Das heißt, die CD-Player selber haben da gar nicht so viel mit zu tun. Also Oversampling bedeutet, man nimmt mehr Samples, als man hinterher in dem Material, das man ausspielt, tatsächlich repräsentiert. Und damit erzeugt man, also man nimmt quasi, sagen wir mal, doppelt so viele Samples.
Du meinst jetzt bei der Aufnahme?
Bei der Aufnahme.
Na gut, aber die CD-Player sind ja für die Aufnahme nicht zuständig.
Nee, deswegen, also eigentlich ist es ein Begriff, wie gesagt, aus der AD-Wandlung. Man nimmt eben doppelt so viele Samples auf, wie man eigentlich ausspielen möchte. Und
für die DA-Wandlung ist es quasi unerheblich?
Für die DA-Wandlung ist es eigentlich
unerheblich. Also ich habe das immer so verstanden, dass die zwischen zwei Werten, die auf der CD stehen, mathematisch quasi da so eine Verbindung sich errechnen. Also sozusagen, ich habe so den Punkt n und den Punkt n plus ja, 1, also in der Zeit, und die liegen halt so und so weit auseinander. Und wenn man jetzt irgendwie da sich quasi so eine Linie denkt und sozusagen klar, mathematisch okay, nachvollzieht und dann eben der Wandler, also der DA-Wandler, also der aus dem Digitalen wiederum analoges Signal macht, dann einfach zwei oder viermal so häufig wandeln lässt, dass okay, das Ergebnis stimmt, dann ja, irgendwie ist sauberer
richtig,
ist.
Ist es richtig? Also
ich weiß genau, noch nicht, habe ich das richtig
es,
so?
Es wird natürlich, es muss natürlich irgendeine, also es muss eine Verbindung zwischen zwei Sample-Werten geschaffen werden, auch bei der Reproduzierung, sprich bei der DA-Wandlung. Mhm. Und im Zweifel, wenn man ja, also da genau spricht man auch von Oversampling, richtig. Ja.
Ist die Frage nur, ob das viel bringt, ne? Ich meine, das macht das Ursprungsmaterial nicht besser, ne? Es ist halt sozusagen nur, dass der andere Prozess, weil ja auch der DA-Wandlungsprozess ist ja im Prinzip auch anfällig, weil wenn man aus dem Digitalen nicht ordentlich Analoges macht,
klar,
dann ist ja auch blöd.
Ja. Also man orientiert sich da eher halt auch an einem Sinus, ne? Also an einer geraden Linie. Das heißt, wenn man halt irgendwie, wenn man Samples hat, die quasi minimal sind und maximal und das in direkter Abfolge, dann gehen moderne DA-Wandler eher davon aus, dass das mal ein Sinus war, als ein Rechteck. Ja, aber eventuell war es gar kein Sinus, ja, und das ist halt genau das Problem. So, wir können das dann auch in dem Schritt der DA-Wandlung auch nur noch annehmen. Wir können nur noch raten irgendwie, naja, das wird wohl dann irgendwie, war es ein Sinus oder war es ein Sägezahn? So, die sehen erstmal in dem Material, wie es so vorliegt, in digitaler Form, gleich aus.
Es wird halt nicht besser, als es aufgenommen worden ist.
Nee, das kann es nicht werden. Ja. Mhm. Man kann sich nur eben, ja, man kann irgendwie psychoakustisch bessere Effekte erzielen, indem man da halt eher von dem Sinus als von dem Sägezahn ausgeht.
Mhm. Und ist jetzt auch noch so ein Begriff aus dieser DA-Wandlungsgeschichte. Irgendwann fing sie an mit so mit Ein-Bit-Wandlern.
Das ist, das ist eigentlich auch eher aus der AD-Wandlung. Also diese Wandler, diese Analog-Digital-Wandler arbeiten intern in der Regel alle heute mit, also es gibt verschiedene Methoden, wie man ein analoges Signal in Digitales verwandeln kann. Mhm. Es gibt sogenannte Flash-Wandler, die haben einfach eine große Anzahl an Komparatoren und vergleichen das Signal, das sie vorliegen haben, mit Referenzspannungen und sagen dann, das wird etwa so dieses Signal gewesen sein. Diese Flashwandler sind aber enorm aufwendig herzustellen.
Warum heißen die Flashwandler?
Weil ich denke, weil zu einem bestimmten Zeitpunkt auch wirklich das Ergebnis vorliegt. Wird vielleicht gleich klarer.
Im Sinne von schnell oder was?
Mhm. Ach so. Verstehe. Ich denke, aber genau weiß ich es nicht.
Okay.
Flashwandler findet man heute noch in so Oszilloskopen, digitalen Speicheroszilloskopen und so. Da werden, glaube ich, soweit ich das weiß, Flashwandler eingesetzt, aber die sind meistens auch nicht sehr viel hochauflösender als 8-bittig oder so. Mhm. Die sind deshalb extrem schwierig herzustellen, weil diese Referenzspannungen schwer zu erzeugen sind. Also wenn man dann mit Widerstandsnetzwerken arbeitet, um die Spannungen zu teilen, dann hängt im Prinzip die gesamte Qualität des Audiosignals hinterher von der Genauigkeit dieser Widerstände ab. Und das lohnt sich nicht, also nicht in der Massenmarkt Geschichte, wie Digital-Audio heute so verwendet wird. Und deswegen verwendet man da eine andere Technologie, die sich Delta-Sigma nennt, die im Prinzip vorgeht und ein Signal permanent vergleicht. Also man hat einen Akkumulator und einen Komparator und man vergleicht permanent, ob das Signal, das man irgendwie in letzter Zeit gesehen hat, höher ist oder niedriger ist als das, was man gerade irgendwie als Eingangssignal bekommt, und kodiert dann mit einem einbittigen Strom eben Einsen oder Nullen am Ende und sagt irgendwie, wir müssen mal irgendwie tiefer kommen, um wieder eine einigermaßen ehrliche Repräsentierung dessen zu haben, was wir am Eingang vorliegen haben. Mhm. So, und dieser Einbitstrom wird dann in der Regel wieder in PCM verwandelt, sprich in eben das, was wir diskutiert haben, in die diskreten Werte n pro Sekunde.
Also PCM, Puls, Code, Modulation. Mhm. Also das ist sozusagen eigentlich das Sinnbild für Digital-Audio, dass man eben Puls, genau, also wenn man die Lautstärke, dass man die eben kodiert mit einem Wert, genau, darstellt.
Wenn man, irgendwo hinschreibt 44,1 Kilohertz / 16 Bit, dann meint das eben genau das PCM-Signal, das eben 44.100 Werte pro Sekunde mit jeweils 16 Bit kodiert. Mhm. Man kam aber auf die Idee, dass man diesen Bitstrom, der dabei entsteht, eigentlich auch direkt ausspielen kann. Und das nennt sich dann DSD. Was kann ich... Direct Stream Digital heißt das. Und es hat vor allem, wenn man die gesamte Kette der Signalverarbeitung anguckt, eigentlich den großen Vorteil, dass am Ende, wenn man ganz am Ende wieder DSD hat, um es zurückzuverwandeln in analoge Signale, hat man in der Regel einen Lautsprecher oder einen Kopfhörer, auf jeden Fall irgendeine Kombination aus Magnet und Membran, die ein solches Signal wieder integrieren kann. Das heißt also, integrieren im mathematischen Sinne. Das bedeutet, dass man eigentlich so ein Ein-Bit-Signal direkt auf einen Kopfhörer geben kann. Und dieser Kopfhörer dann die Digital-Analog-Wandlung übernimmt, automatisch, indem es das Signal, wenn eben eine 1 kodiert ist, dann lenkt die Membran in eine Richtung aus, bei einer Null in die andere Richtung, und automatisch hat man sozusagen, also in der Theorie, hat man sozusagen eine sehr viel einfachere DA-Wandlung am Ende.
Verstehe, das heißt, man bildet sozusagen mit so einem Differenz, mit so einem 0-1-Differenzsignal eigentlich so den Hoch-Runter-Verlauf des analogen Audiosignals ab. Genau. Geht die Kurve hoch, 1-1-1-1-1-1-1, wird sie ein bisschen schwächer, 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0, und dann, wenn sie wieder runter geht, mehr Nullen, so 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0, und dann wird's ganz gerade. Verstehe. Und das ist dieses DSD, das ist das, was so Super Audio CD und so solche,
genau, die SACD, die SACD hat das irgendwie, die sich aber, naja, mal gucken, ob sie das durchsetzt, aber
bisher hat sie das nicht getan. Ich glaube auch, dass überhaupt so diese ganzen Medien, naja,
Nein, das hängt auch mit Hörgewohnheiten zusammen und wie gesagt irgendwie.
Aber wie hoch ist denn dann die Sampling-Frequenz? Also ich meine, die muss ja dann sehr, sehr, sehr viel feiner aufgelöst sein.
Ja, die arbeiten an der Stelle dann mit 2,8 Megahertz. Also dieses Ein-Bit-Signal ist nochmal wichtig zu erwähnen, ist tatsächlich auch Bestandteil aller Delta-Sigma-Wandler. Diese Delta-Sigma-Wandler, die eben überall eigentlich mittlerweile eingesetzt werden. Also alles, was Audio von analog nach digital verwandelt, ist eigentlich ein Delta-Sigma-Wandler heutzutage.
Ah, okay. Das ist der Goldstandard.
Ja, und die haben alle intern eine wesentlich höhere Frequenz, um das Audiomaterial wirklich abzutasten. Ja, die machen extremes Oversampling, erzeugen sie diesen Ein-Bit-Strom und am Ende spielen sie aber halt PCM aus.
Ah, weil das ist, was man normalerweise so braucht.
Genau, also da hängt natürlich auch die ganze Postproduktionskette dran. Ja, also wenn man in so einem digitalen Studio arbeitet, dann hat man ja seine Plugins da irgendwie auf dem Rechner und seine Schnittprogramme und so weiter. Ja. Und die gehen eigentlich alle von PCM aus. Und das bedeutet in der Realität, dass dieses 1-Bit DSD-Signal, wenn man es in der Aufnahme verwendet, in der Regel auf dem Computer dann, also im digitalen Studio, zurückverwandelt wird in PCM, um eben seinen ganzen Park an Effektgeräten gegenwerfen zu können. Und am Ende, je nachdem, kommt dann bei der SACD halt wieder dieses DSD zum Einsatz. Aber die Kette in der Mitte ist in der Regel PCM.
Das heißt, eigentlich wäre diese DSD-Geschichte so die bessere Variante, die ganze Digitalisierung zu
machen. Ich weiß nicht, man streitet sich da sehr. Also man spricht irgendwie von 120 dB Dynamik und irgendwie Abbildungen bis 100 Kilohertz und so weiter.
Also 120 ja. dB Dynamik, aber wenn ich jetzt PCM mit 24 Bit mache, wenn ich
mal hat man das im Prinzip auch.
Ja. Genau, also wenn man deine Rechnung da mit 6 dB pro Bit rechnet, habe ich vorhin mal ausgerechnet, das ist irgendwie 144, das ist ja auch schon eine Menge Holz.
Ja. Ja, also und da ist natürlich auch wieder, muss man diesen Headroom, diesen Safety wieder reinrechnen und so weiter, aber 144 dB ist rein rechnerisch erstmal auch wieder was wenige Mikrofone noch in der Lage sind auszugeben.
Brauche ich denn bei diesem DSD diesen Headroom nicht? Ist der in der Lage, im Prinzip allen Pegeln klarzukommen, weil er immer nur die Differenz rechnet?
So wie ich das verstehe, ist das tatsächlich so. Hm. Ja, also eigentlich kann der nicht ins Clip kommen, der kann halt, der schreibt der einfach halt nur noch einfach endlos 1 raus, genau. Ja.
Und irgendwann geht's schon wieder runter.
Ja, naja, gut, man muss halt irgendwie die andere Seite gucken, wie sie damit dann klarkommt, ja. Aber im Prinzip, stimmt schon, im Prinzip, wenn man mal von analogen Vorstufen und so weiter absieht, die natürlich auch ins Clip fahren können, im Prinzip hat man dieses prinzipielle Problem erstmal. In der Praxis hat man es wahrscheinlich dann doch, wie gesagt, weil man natürlich...
Ja gut, müssen ja noch andere Komponenten damit klarkommen,
eben.
Den Strom dann sozusagen überhaupt abzubilden, aber zumindest ist es nicht so eine harte Kante. So, ne? Also würde ich jetzt mal so
interpretieren. Genau, also das Prinzip hat eben nicht diesen Maximalwert einfach.
Hm. So. Jetzt ein anderes Problem, was ja auch immer, also auch schon in der analogen Geschichte mit dabei ist, ist so das Rauschen. Inwieweit spielt das hier bei solchen Wandlungssachen ein Problem? Also vorhin hast du so schön gesagt, naja, dann kamen die Rolling Stones dann noch so direkt ins Magnetband. Das geht natürlich auch von so einer idealen Welt an aus, wo dieses Signal bei seinem ganzen Weg durch alle Kabel und Mischpulte und dann eben auf diesem Tape keinerlei Veränderungen erfährt. Tatsächlich wird es ja permanent verändert, weil es ja durch Medium durch muss und dann natürlich dann alles davon abhängt,
klar, wie
es so sein Eigenrauschen halt, hat.
Ja. Rauschen ist ein großes Problem tatsächlich, ja, vor allem weil, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man ein sehr leises, also wenn man jetzt quasi ein Nullsignal hat, ja, also man nimmt quasi etwas auf, was keinen Ton von sich gibt, dann hat man, also jetzt ein vereinfachtes Beispiel, dann hat der Wandler, sagen wir mal, das Rauschen hält sich in dem Bereich auf, dass der Wandler mit seinem untersten Bit quasi darstellt. Dann hat man, weil ja Rauschen irgendwie jetzt mal zufällig ist, halt ab und zu den Effekt, dass wenn das Rauschen ein bisschen höher wird, der Wandler dann eine 1 wahrnimmt und wenn es halt drunter liegt, nimmt er eine 0 wahr. Und wenn man das jetzt irgendwie, wenn man jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, alle 1000 Samples nimmt der Wandler jetzt eine 1 auf und dann irgendwann vielleicht eine -1, so,
mhm.
Dann notiert er das, gibt das hinten eben so aus und die nächste Stufe sieht dann, aha, da war eine 1, da war eine minus 1, da war wieder eine 1 und das über ein paar Samples, das wird wohl ein Sinus gewesen sein. Ja, und also wovon soll er auch ausgehen, weil die Information, dass das Rauschen ist, ist ja weg. So. Ja. Und deswegen wird die nächste Stufe davon ausgehen, dass da ein Sinus war und dieser Sinus wird dann eben, keine Ahnung, wenn jetzt jedes tausendste Sample bei 44.1 zum Beispiel diesen Fehler hat, davon ausgehend, dass da ein 4 Kilohertz Sinus war und wird ihn entsprechend halt reproduzieren. Ja. Und 4 Kilohertz ist deswegen halt besonders kritisch, weil wir da, wie gesagt, eben auch besonders empfindlich sind und wir das dann als tatsächliches Störgeräusch wahrnehmen. Mhm. Aus genau dem Grund geht man her und macht was, was man eigentlich, man muss auch erstmal draufkommen, man mischt Rauschen bei. Und zwar in der Größenordnung von etwa einem halben Sample.
Wer mischt das Rauschen?
Beim
Wandeln.
Beim Wandeln, ja. Man mischt analoges, im Zweifel weißes Rauschen bei. Jetzt in der vereinfachten Darstellung weißes Rauschen bei, um eben diesen Wandler, wenn da nur Rauschen ist, tatsächlich öfter auszulenken, dass er öfter mal eine 1 und öfter mal eine minus 1 schreibt, um hinterher ein mehr oder weniger zufälliges digitales Signal zu erzeugen, sodass die nächste Stufe da an der Stelle nicht von einem Sinus ausgeht, sondern eben von
Rauschen.
So.
Aha.
Das nennt sich Dithering.
Aha.
Ja. Also das spielt dann auch eine Rolle, wenn man zum Beispiel von 24-Bit auf 16-Bit wieder geht, jetzt im rein digitalen Bereich, wenn man da einfach nur die Samples abschneidet, ja, an einer bestimmten Bitgrenze, hat man auch da das gleiche Problem, weil man eben mal halt an der Stelle eine 1 schreibt, wo eigentlich keine 1 war, sondern halt irgendwie, keine Ahnung, was anderes und mal eine 0 und deswegen mischt man auch wenn man von 24 auf 16-Bit quasi downsampled, mischt man auch ein Rauschen bei, sondern ein Dithering an der Stelle. Jetzt ist das natürlich nicht optimal, so, da einfach nur Rauschen beizumengen. Und man könnte sich ja auch überlegen, dass man vielleicht dieses Rauschen in irgendwelche Bereiche verschiebt, wo man es nicht so wahrnimmt, ne? Also außerhalb unserer Hörgrenze, je nachdem, wie hoch man eben wandelt, oder eben außerhalb des Bereichs, der halt besonders unangenehm für uns ist, bei 4 Kilohertz. Und das ist dann ein hochkomplexes mathematisches Verfahren, das sich Noise Shaping nennt, das eben genau dieses Rauschen, das man beimengt, irgendwie eben nicht zufällig macht, sondern das so gestaltet, dass sich der Fehler in Bereiche verschiebt, wo es nicht so auffällt.
Dieses Rauschen, hast du ja gesagt, das tritt dann vor allem so in den leisen Bereichen auf, weil ist ja klar, ist ja Rauschen, es ist eben jetzt erstmal nicht laut. Wenn das Rauschen laut ist, haben wir eh noch ein anderes Problem. Und diese Quantisierung beim Digitalisieren für PCM löst ja im Prinzip diese feinen Bereiche genauso auf wie die lauten. Aber die Kleinstunterschiede zwischen den leisen sind ja unter Umständen dann wichtiger als die Kleinstunterschiede bei den lauten. Mhm. Ist denn das immer so eine lineare Abbildung? Also bedeuten, du hast ja gesagt, ein Bit 6 dB, okay, aber man könnte ja auch sagen, im leisen Bereich, dass man da so eine Kurve anlegt.
Ja, das ist halt, um Daten zu sparen, macht man das tatsächlich bei so Codecs für Telefonie zum Beispiel. Ja, da wird das eingesetzt.
Um Daten zu sparen. Aber jetzt, ich meine jetzt rein jetzt um das akustische.
Naja, man geht eben her, sagt man, wandelt nur mit 8 Bit, weil mehr ist halt nicht irgendwie auf dem Ätherplatz. Und um halt noch mit 8 Bit eine einigermaßen vernünftige Sprachqualität hinzukriegen, verschiebt man quasi die Abstände der einzelnen Bits.
Ach so, okay. Ja. Aber ich meinte jetzt eher, wenn man jetzt 24 Bit hat, volles Programm, wenn man einfach mal sagt, im unteren Bereich ist dann vielleicht ein Bit nur 1 dB. So, ja, also das ist dann sozusagen einen sehr viel feineren Lautstärkebereich abdeckt, dass also, man eben dieses Rauschen auch feiner detektieren kann.
Und naja, es ist nicht nur, also das Rauschen an der Stelle ist entscheidend für das Ergebnis, ja, wenn du ein lautes Signal hast und dort eben diesen Messfehler des Wandlers hast, so, dann spielt es da genauso eine Rolle. Man könnte jetzt sagen, wenn da ein lautes Signal ist, dann überlagert das das Rauschen irgendwie besser, vielleicht spielt es deswegen nicht so eine Rolle. Aber im Prinzip hast du das Problem immer, egal wie stark dein Signal ist an der Stelle, kann es eben passieren, dass durch ungeschickte Wandlerfehler dann eben ein Signal entsteht, das so nie da war.
Ja? Okay.
Also es gibt Ansätze, dass man an der Stelle schon mit Floating Point zum Beispiel arbeitet. Ja, haben sich allerdings nie wirklich durchgesetzt, dass man eben sagt, wenn man ein großes Signal hat, dann verschiebt man eben das Gleitkomma in die entsprechende Richtung und konzentriert sich dann eben, Floating Point eben konzentriert sich halt eben auf den Bereich, der interessant ist. Ja. Und wenn es,
was heißt, hat sich nicht durchgesetzt? Also es könnte ja auch noch kommen, oder?
Naja, man müsste es in die Wandler einbauen. Das ist halt der Punkt. Ja. Wenn man die Postproduktionsketten sind eigentlich alle komplett Floating Point heutzutage.
Ja.
Da rechnet eigentlich keiner mehr mit
Fixed Point. In der Software, in der man das Audio bearbeitet etc.
Genau, es sei denn, man ist darauf angewiesen, wenn man auf irgendwelchen Embedded Devices irgendwer rechnet. Aber normalerweise, so was irgendwie moderne Computer und Schnittsoftware und so weiter angeht und Plugins, so die arbeiten eigentlich alle mit
damit.
Floating Point.
Klar, weil sie dann weniger Verluste haben. Mhm. So, jetzt haben wir schon sehr viel geredet über die reine Wandlung. Das ist ja gerade mal so ein ganz kleiner Scope von dem, was wir hier heute eigentlich ansprechen wollten.
Ja, allerdings.
Haben wir denn da noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Ich meine, was jetzt sozusagen noch mit reinkommt, ist ja so das Timing, nicht wahr?
Also genau.
Ist also ja immer so davon ausgegangen, dass man so ganz klar weiß, wo das nächste Sample anfängt, aber so einfach ist das nicht, oder?
Genau, also das ist das zweite große, wahrscheinlich noch größere Problem, vom Clipping mal abgesehen, ist, dass tatsächlich, wenn wir jetzt irgendwie im sehr vereinfachten Fall, irgendwie haben wir jetzt ein analoges Signal, einen Wandler, der das irgendwie eben der 44.100 Mal pro Sekunde entscheidet, jawohl, jetzt wäre da mal ein Sample dran und dann eben einen Messwert nimmt. In diesem sehr einfachen Fall kann man dieses Signal eben wieder nehmen und hinterher wieder ausspielen und einem Wandler vor die Füße werfen, der für sich auch irgendwie weiß, wann 44.100 Samples vorbei sind, sprich wann eine Sekunde vergangen ist und das Material dann entsprechend wieder abspielt. An der Stelle wird schon klar, dass wenn der Wandler, der das aufgenommen hat, schneller läuft, also früher entscheidet, ein Sample zu nehmen, beziehungsweise früher entscheidet, dass eine Sekunde auf seiner eigenen Uhr eben vorbei ist, als der Wandler, der das hinterher wieder abspielt, dann wird das Audio hinten langsamer ausgegeben. Das heißt, wenn man eine Stunde aufnimmt.
Oder schneller.
Oder schneller, je nachdem. Mhm. Wenn man eine Stunde aufnimmt, heißt das nicht, dass es hinterher auf dem Abspielgerät halt auch wieder genau eine Stunde dauert. Mhm. So in der Theorie.
Ja. Ja.
Das ist allerdings nicht ganz so theoretisch, wenn man dann betrachtet, wie verschiedene Audiogeräte synchronisiert werden. Ja, es ist ein ganz und gar nicht triviales Problem, zwei Soundkarten an einem Rechner zu betreiben, die für sich jeweils, weil sie einen eigenen Quarz haben, halt zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten entscheiden, wann 44.100 Samples vorbei sind, weil du den Digitalstrom an der Stelle quasi dem einen Gerät schneller schicken musst als dem anderen. Und zwei Clocks, die nicht synchronisiert sind, werden immer driften. Immer.
Ist einfach so.
Ist so.
Also sie müssen ja nur ein Bit daneben liegen und
genau,
dann
also addiert
sich das dann sozusagen.
Einer wird
Zeit.
Immer schneller laufen als der andere. So, das ist das große Problem des Clockings. Mhm. Ja, das zieht sich durch alle Bereiche auch durch. Also ob man jetzt nur hier im Studio hat zum Beispiel ein digitales Effektgerät, also im Sinne von mit digitalen Ein- und Ausgängen. So, ja. Und dieses digitale Effektgerät muss sich natürlich nach dem Takt richten, der vorgegeben wird. Ein Gerät im digitalen Studioverbund muss immer der Master sein und alle anderen haben sich danach zu halten.
Also diese Master-Clock-Konstellation, da gibt es ja auch so richtig so 19 Zoll Geräte, die nichts anderes machen, als Zeit zu liefern.
Genau, weil nämlich so Word-Clock-Generatoren, die zum Beispiel auch jedes größere Funkhaus hat. Ja, da gibt es dann irgendwie diese Koax-Anschlüsse an jedem Schnittplatz und da kommt der Haustakt raus. Und dieser Haustakt ist das, wonach sich alle zu richten haben. Denn wenn man irgendwo ein Signal auf den Äther gibt, das nicht zu diesem Haustakt synchron ist, dann stürzt im Zweifel irgendwo was ab. Tatsächlich. Also diese digitalen Mischpulte, die mit digitalen Ein- und Ausgängen arbeiten, so die kommen da nicht so ohne weiteres mit klar, wenn man ihnen einfach einen völlig anderen Takt reingibt. Das ist ein großes Problem. So, also das heißt, alle alle müssen sich nach einem einzigen Takt im Netz richten.
Alle hören jetzt auf mein Kommando.
Genau.
Ja, nein, das Problem habe ich ja hier auch.
Einer, der auf der Galore vorne sitzt und auf die Trommel haut. So.
Allerdings habe ich das Problem nicht sehr, weil eigentlich hier nahezu alles analog ist, außer dem Digitalmixer. Aber klar, in dem Moment, wo man mit ADAT und so weiter, kommen wir auch gleich noch zu den Schnittstellen, arbeitet, dann muss halt irgendwie da auch klares Regime herrschen, wie das so ist mit der Zeit. Also Clocking ist ein Problem und ist ja auch dann in dem Moment ein Problem, wo das dann auch auf dem Rechner wieder abgespielt wird. Mhm. Da muss die Clock stimmen und wenn da sich die Komponenten auch irgendwie gegenseitig was schicken, Audionetzwerke.
Genau, also es geht dann auch so weit, dass wenn man zum Beispiel eine digitale Soundkarte hat an seinem Rechner, ja, also eine Soundkarte, die einen digitalen Input hat, und an diesem digitalen Input hängt dann ein Digitalmischpult, das den Takt vorgibt und dieses Digitalmischpult beschließt irgendwie jetzt ein bisschen langsamer zu laufen, ne, hat irgendwelche Gleichlaufschwankungen und man nutzt dann auf seinem Rechner irgendwie sein iTunes, um Musik abzuspielen, dann läuft dieses iTunes auch langsamer. Muss, ja, also weil diese Soundkarte richtet sich eben mit dem...
Also nicht das iTunes läuft langsamer, sondern das Audio läuft langsamer.
Ja, das ist, aber auch die Realzeit im iTunes vergeht dann langsamer. Also das ist nicht etwa so, dass das iTunes, jetzt als beliebiges Beispiel eines MP3-Players, für sich entscheidet, wann eine Sekunde vorbei ist, sondern es ist tatsächlich so, dass dieser Takt, der da angezeigt wird, oder diese Realzeit, die da vergeht, die richtet sich nach der Audio-Clock, was auch immer die ist. Ja, und wenn die von sonst woher kommt, dann hat dieses, also das heißt, alle Komponenten müssen auch mitspielen. Im gesamten Stack. Ja, das USB, keine Ahnung, die, sagen wir mal, USB-Soundkarte muss sich eben nach diesem Takt, den es von extern bekommt, richten, muss diese Geschwindigkeit in welcher Form auch immer zum Rechner propagieren und dieser Rechner muss sich dann irgendwie, also da arbeiten dann Treiber-Stacks und so weiter, die sich dann eben aufsynchronisieren müssen und diese Audiogeschwindigkeit dann eben auch benutzen, um die ganze Applikation zu clocken, intern. Also das muss ganz klar sein, wo kommt der Takt her. Mhm.
Ähnliches Problem gibt es ja auch bei MIDI. Das ja, spielt ja dann auch nochmal eine Rolle, wenn irgendwie die MIDI-Geräte sich auch alle synchronisieren müssen. Da gibt es auch entsprechende Clocking-Sachen. Aber das hat ja
hat damit gar nichts zu tun.
Mit Audio so erstmal nichts zu tun, aber es zeigt halt einfach, Time ist halt einfach in jedem digitalen Setup und auch MIDI ist ja sozusagen ein digitales Setup, auch wenn es nicht Audio überträgt in der Regel, sondern eben Anweisungen, wann etwas zu spielen hat, aber auch die Note soll ja zum richtigen Zeitpunkt kommen, muss es sich danach richten.
Also interessant halt auch beim Broadcast zum Beispiel, ja, wenn man sich irgendwie den Unterschied mal klar macht zwischen analogem und digitalem Fernsehen, auch da hat man genau dieselbe Problematik. Bei analogem Fernsehen war alles sehr einfach, da gab es einfach irgendwie ein analoges Signal, das war auf dem Äther ab einem bestimmten Frequenzband da irgendwie rein multiplext und da gab es dann FM oder AM, keine Ahnung, also im Fall von Fernsehen war es dann FM, aber der Sender hat halt bestimmt, wie das Audiosignal auszusehen hat und zwar immer linear komplett zu seiner Echtzeit und dieses Radio, dieses Fernsehgerät hat sich entsprechend daran gerichtet, das einfach sehr trivial von zurückverwandelt, von FM irgendwie auf den Lautsprecher gegeben und fertig. Mhm. Bei Digitalfernsehen ist das ein Riesenproblem. Ja, weil der Sender hat natürlich eine völlig andere Clock als, im Zweifel völlig andere Clock, als mein Abspielgerät. Mein Abspielgerät hat irgendwie einen Quarz drin, der sagt halt irgendwie nach 44.100 Samples so, yo, ich wäre dann jetzt eine Sekunde weiter, aber das muss überhaupt nichts damit zu tun haben.
Der Sender kann schon...
Genau, das heißt, der kann ja wesentlich langsamer sein. Und ich habe auch keinen Feedback-Mechanismus, ja. Also bei einer 1-zu-1-Verbindung kann ich ja dann sagen, ey, mach mal ein bisschen langsamer irgendwie, ich bin noch nicht so weit. Also mein Takt läuft so ein bisschen, ist halt nicht so schnell wie deiner, so. Also schick mal ein bisschen langsamer. Aber im Fall von Live-Broadcasting geht das natürlich nicht, ja. Das heißt, alle Geräte müssen entweder hergehen und dieses Material nehmen und entsprechend resamplen, sprich irgendwie auf die lokale Clock bringen. Oder aber sie müssen die lokale Clock nachführen und sagen so, na, der Sender ist ein bisschen schneller, dann drehen wir mal ein bisschen unter unsere eigene Geschwindigkeit mit so tunable Clocks und passen uns sozusagen an den Sender an. Ja? Also auch da spielt genau dieselbe Problematik eine Riesenrolle, eines der größten Probleme an der Stelle. Also
und wenn man das nicht macht, dann laufen die Dinger komplett irgendwie
richtig,
neben
ja?
der
die
Spur
ersten,
im wahrsten
die,
Sinne des Wortes.
Die ersten Geräte dieser Art hatten auch massive Probleme damit. Da war Audio- und Videosynchronität echt nicht gut. So.
Das kennt man ja auch so beim Abspielen von Filmen. Also wenn man jetzt einen digitalen Film hat, so aus welchen Quellen auch immer.
Da sind aber die Gründe andere. Ja, weil da haben wir ein File vorliegen und dieses File, da können wir rumsieken, das können wir halt uns so schnell angucken, wie wir das wollen. Und wir können quasi, wir nehmen das Material aus dem File in der Geschwindigkeit, wie unsere lokale Soundkarte arbeitet. Und wenn die so ein bisschen schneller halt läuft, dann läuft halt der Film ein bisschen schneller. Ja, also das ist dann an der Stelle halt die Glock.
Okay, und diese typischen Synchronisationsprobleme zwischen Bild und Ton?
Naja, das hat meines Erachtens eher was mit den Containerformaten zu tun, die das irgendwie vergeigen, da das ordentlich zu notieren, welche Entitäten da jetzt zusammenkommen. Aber es ist erstmal nicht das Broadcasting-Problem.
Ja, okay, gut. Ich will jetzt auch nicht zu sehr verwirren. Jetzt haben wir ja schon verschiedene digitale Schnittstellen auch angesprochen. Also ich meine, diese DA-Wandlung. Entschuldigung, die AD-Wandlung, also wir nehmen das analoge Signal, machen es digital auf Basis einer Zeiteinheit. Mhm. Damit gewinnen wir dann eben jetzt konkret die Daten. Das heißt, wir haben da irgendwie Bits und Bytes und können irgendwie das abspeichern, auf Festplatte schreiben und haben das gewandelte Signal. Jetzt hat man aber meistens wenig Freude daran, das alles nur am Ort zu belassen, sondern man will ja auch verschiedene Komponenten miteinander verbinden. Genau. Und dann eben auch, wenn man einmal das schon digital hat, es nicht unbedingt nochmal wandeln, weil es natürlich bei jeder Wandlung auch immer wieder schlechter wird. Das heißt, man möchte digital weiterreichen. Digitale Schnittstellen hast du ja schon angesprochen. Womit ging denn das eigentlich los? War das... Dann auch diese SPDIF-Schnittstelle, war das so mit das erste, was überhaupt?
Ja, also ich glaube, digital ich weiß kam. Nicht genau, aber ich denke, die das koaxiale SPDIF war irgendwie das erste, was so richtig auch für nicht nur für High-End-Studios, sondern für
Konsumerbereich ja. gedacht war.
Also mit den DAT-Rekordern, glaube ich, kam das so größer auf. Ne? Da gab es dann die ersten CD-Player, die koaxial out hatten und die ersten DAT-Recorder, die dieses koaxiale Signal wieder entgegennehmen konnten.
Also SPDIF muss man kurz mal erläutern, heißt so. Sony Philips Digital Interface und ist halt kommt halt in zwei verschiedenen Varianten, das koaxiale oder eben diese klassischen Zinch Stecker, die man ja so kennt, die man auch so als analoge Audio Ein- und Ausgänge an so Consumer Hardware hat, wo man Fernseher bedient und Tapes und was nicht alles. Dieser Stecker eben wird dann eben auch für die Übertragung eines digitalen Signals verwendet, weil es eben dahinter so ein koaxiales Kabel ist, was sich eben ganz gut eignet für die Übertragung von digitalen Werten über längere Strecken. Und das war im Prinzip einfach nur Stereo digital mit 44 oder 48, also 44,1 oder 48 Kilohertz. Mhm. Ich glaube, für mehr ist das gar nicht spezifiziert gewesen, zumindest nicht
also
am
Anfang. Also das Consumer SPDIF dieser Art, genau, das eben optisch und koaxial daherkommt, das ist tatsächlich nur für Stereo und nur für 44,1 und 48, ich glaube 32. 48
kann das auch. Ja, das ja genau, und 32, genau. Und noch so diese niedrige Sampling-Frequenz. Genau. Genau, und dann gibt's halt noch das alternative Verkabelungssystem, dass man eben das Ganze mit einem optischen Kabel macht.
Was natürlich im Zweifel sinnvoller ist, weil man halt eine wirklich galvanische Trennung zwischen den Geräten hat und sich nicht auch noch irgendwie...
Genau, da kommt dann das sogenannte Toslink-Kabel beziehungsweise der Toslink-Stecker, dieser so quadratisch um zwei Ecken so ein bisschen angeditscht zum Einsatz. Das funktioniert ja an sich auch ganz gut. Das haben auch viele Computer heutzutage. Also ja, die Soundkarten haben das, die Macs, die Laptops haben das irgendwie mittlerweile auch. Wenn auch nicht mit diesem Toslink-Stecker, sondern eben mit so einem 3,5 mm Stecker, der dann
so
noch
ein Hybrid-Stecker,
bisschen, genau, der noch ein bisschen tiefer weiter reinreiht. Ja, es ist ein bisschen schrecklich, aber.
Ja, auch Miniklinke ist eigentlich, man soll das unter Strafe stellen. Miniklinke ist das Furchtbarste, was man irgendwie, was diese Consumer-Welt irgendwie anstander ist.
Ja, gut, aber manchmal hat man eben nicht so viel Platz. Aber das funktioniert ja ganz gut. Also, zumindest hier auf dem Mac kann ich da nicht klagen. Also, man kommt da irgendwie optisch gut rein und raus. Bei manchen nur raus, bei manchen eben auch rein. So, jetzt meine eigentliche Frage war, bei diesem SPDIF-Interface, das macht halt auch nur 16-Bit, also das ist sozusagen im Prinzip so das totale Äquivalent zu dieser CD. Wie läuft denn das da mit der Zeit? Also wenn jetzt das eine Gerät mit dem anderen Gerät redet, da gibt's ja dann keinen separaten Koaxialstecker, der das Timing mit überträgt.
Nee, das wird dann in diesem Datenstrom mit übertragen. Da ist dann auch klar, weil es ja, also geht ja in eine Richtung so, und wenn ich dann meine Samples schicke, ist ja auch klar, wann für mich 44.100 Samples vorbei sind.
So. Das heißt, die Daten führen eigentlich die Clock sozusagen implizit mit sich, und genau. Es ist dann am empfangenden Gerät, sich darauf zu synchronisieren, was sie dann wahrscheinlich auch in der Regel tun.
Müssen sie. Wenn sie das nicht tun, knallt. Also das ist ganz klar.
Knallt im Sinne von,
ja. Naja, es gibt halt Glitches, und also das hört sich nicht
klingt gut dann an. Halt scheiße.
Ja.
Okay.
Ja. Und das große Problem ist halt, wenn du ein Gerät halt entwickeln willst, das mehrere Digital-Inputs hat. Das geht eigentlich halt nicht, ohne dass man halt jedes einzelne resampled und auf eine gemeinsame Clock bringt. Mhm. Auch dort dieser Mythos der digitalen Funkmikrofone, ja, mir ist das überhaupt nicht klar, wie die das machen. Außer halt, dass sie komplett resamplen müssen. So, alle denken so, das ist geil, da habe ich dann direkt im Mikro schon meinen meinen AD-Wandler und gehe dann direkt irgendwie komplett digital die ganze Strecke, aber es ist Unfug. Ja? Also es sei denn, du brauchst nur ein Mikrofon.
Resamplen sollten wir nochmal kurz erläutern. Also resamplen, also wir haben das, wenn man das Problem hat, dass die Zeit auseinanderläuft, dann muss ich ja irgendwie das wieder reinkriegen. So, und wenn man, ich meine, wenn ich zum Beispiel vorstelle, ich habe so Gerät A und Gerät B und jeder ist jetzt mit jedem mit so einem SPDIF-Verbindung verbunden. So, der eine schickt dem einen, der andere schickt dem anderen so, und jeder hat so implizit die Clock, das kann ja dann sozusagen eigentlich gar nicht funktionieren.
Naja, also was das Resampling da an der Stelle tut, ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, es ist fast so schlimm, wie einmal zurückzuwandeln nach analog und dann wieder nach digital, und dass halt diese analoge Stufe in der Mitte nicht existiert. Aber es wird halt irgendwie. Es wird halt angeschaut, es wird das Signal, das eingehende Signal interpoliert im Sinne von massivem Oversampling, was wir vorhin hatten, und dann wird eben mit der Abtastfrequenz der Masterclock wieder geschaut, wo steht das Signal. Dass es dadurch nicht besser werden kann, ist, glaube ich, klar. Mhm. Deswegen ist Resampling,
will man vermeiden.
Man will es wirklich vermeiden.
Und man kann es aber eigentlich nur dann vermeiden, wenn man eben eine klare Clocking-Struktur
hat. Genau, was bei digitalen Funkmikrofonen nicht funktioniert, es sei denn, man broadcastet den Mastertakt. So, was sie aber nicht tun. Ich habe extra ein paar Hersteller gefragt, und das tun sie nicht.
Ach so, das ist das Problem, dass man sozusagen keine.
Naja, wie soll das Mikrofon sonst wissen, wann 44.100 Samples vorbei sind? Kann es ja nicht wissen. Es muss seinen eigenen Takt haben, und den brüllt es eben auf den Äther, und die Gegenseite kann dann gucken, wie sie damit klarkommt.
Ja gut, aber es ist ja dann genauso wie beim normalen SPDIF-Verbindung. Also man synkt dann sich sozusagen auf das Mikrofon ein.
Richtig, wenn du nur ein Mikrofon hast, dann geht das. Aber in der Regel, also diese Mikrofone, die ich meine, die sind halt irgendwie für Live-Acts gedacht, und dann hast du natürlich weit mehr als ein Mikrofon, und jedes kommt mit seinen eigenen 44.100 Samples halt daher. Mhm. Also nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber es wird, also diese Hype ist meines Erachtens völliger Blödsinn, weil das nicht besser werden kann dadurch.
Ja.
Also vielleicht bin ich da auch, fehlt mir da auch Wissen, dann nur zu. aber meines Erachtens.
Kommentare sind eröffnet.
Ja. Aber meines Erachtens ist das Quatsch.
Okay. Das ist auf jeden Fall ein Problem. So, ich meine, digital an der Stelle bei Funk macht natürlich auch Sinn, weil man natürlich theoretisch Fehlerkorrektur und weniger Schwankungen jetzt von dem eigentlichen Funksignal hat, so Rauschen, also das, was halt gemeinhin immer so als der Vorteil von Digital-Audio kolportiert wird, was ja jetzt auch nicht ganz falsch ist.
Ja, aber keine Ahnung. Also muss ich mal angucken, was aus diesem Digitalfernsehen halt, was das so für akute Probleme mit sich bringt, und dann ist es halt kein harmonisches Rauschen mehr, dass sich auch noch irgendwie, keine Ahnung, dass man noch verschmerzen kann, sondern es gibt halt sofort irgendwie enorme Artefakte und Glötzchen im Bild und so weiter. Und also ein wirklicher Gewinn ist es an der Stelle.
Also meinst du, wenn Fehler dann richtig
sozusagen? Ja, dann ist halt gleich alles am Arsch. Und also,
ja, was Digitalfernsehen ja auch total zerstört, ist ja das gemeinsame Erleben Ich erinnere mich immer noch an die Weltmeisterschaft.
Dann irgendwie aus verschiedenen Häusern 5 Sekunden früher irgendwie.
Genau, da also hast du gehört, so irgendwie die Kabelfernsehen-Jungs, die haben irgendwie so zuerst geschrien, so, und dann kamen dann die DVB-T-Leute, durften 2 Sekunden später jubeln, und dann irgendwie 3 Sekunden später haben es dann auch die mit dem Satellitenempfang irgendwie auch gehört.
Aber ja, dann kommst du auch darauf an, mit welcher Software du da irgendwie arbeitest, weil wenn die da aus Angst irgendwelche sekundenlangen Chitterbuffer einbauen, dann, ja.
Da sind wir also bei der Latenz, ne? Aber
genau, da kommen wir später gleich nochmal drauf. Vielleicht sollten wir diese Interfaces nochmal abstimmen.
Genau.
Also da gibt es ja auch wirklich eine Menge.
Genau, was gibt's denn da sonst noch so? Also das SPDIF ist sicherlich das bekannteste. Es da hat jeder irgendwo ein Gerät, was das macht. Aber was es halt schwierig macht, ist, dass es eben 2 Kabelstandards gibt. Mal hast du ein Gerät, das es irgendwie nur mit Koax macht. Mal hast du eins, das macht nur optisch. Selten hat man mal eins, was beides macht. Das ist total nervig.
Was sie auch haben, das hatte Red kurz noch erwähnt, sind diese sogenannten User Bits. Die kodieren sie dann auch noch parallel zu dem Audiostrom mit rein. Und die.
Ach, da ist ja noch so Copy-Beschränkungen.
Richtig, und sowas ja, drin, da kannst du dann sagen, irgendwie dieses Material darfst du nur anhören, aber nicht wegschreiben. Und dann kann die Gegenseite, wenn sie auch so politisch korrekt ist, dann auch sagen so, nö, da kannst du jetzt nicht auf Record drücken.
Damit hat sich DAT seinerzeit komplett selbst ermordet.
Tatsächlich, ja. Also, ja, dann gibt es das Äquivalent zum SPDIF im Profibereich, ist das AES-EBU. Das steht für, vorhin nochmal nachgeguckt, Audio Engineering Society European Broadcast Union.
Ja, die machen die Standards, ne?
Ja, genau.
Also genau genommen ist das ja eigentlich gar nicht der Bezeichnung.
Das ist nicht die Bezeichnung des Standards. Standard. Der Standard heißt eigentlich AES-3, so, aber der man spricht in der Regel von AES-EBU als das Transportmittel für Digital-Audio. Das funktioniert dann über XLR-Kabel. Ja, da hat man dann schon mal irgendwie Masse und 2 Leitungen, was man dann dafür verwendet, dass man das Signal symmetrisch überträgt, was dann natürlich, also im Zweifel Störungen halt eliminiert. Ja. Wenn Störungen auf beide gleichzeitig wirken, dann kann man das hinterher
wieder rausrechnen.
Und deswegen kommen die auch auf, keine Ahnung, ein paar hundert Meter können die damit übertragen.
Und was macht das so für Taktraten, Samplingraten, Wortbreiten?
Das geht, soweit ich weiß, weiter. Das, ich glaube, die können bis 96 oder 192, ich weiß gerade gar nicht ganz genau. Mal liefern, nee, das,
ich kann auch
fragen. Recherchieren wir nochmal.
32, 44, 1, 48, 96. Sind üblich. Okay. Und hier und da 88, 2 und 192.
Also
das ist alles möglich. Und 16 und 24 Bit. Guck an. Okay. Und das ist eigentlich so das, was man so aber im Profibereich verwendet.
Ja, aber Stereo only.
Also pro Kabel 2 Kanäle.
Genau.
Okay.
Und hat einen höheren Hub, also ich glaube, dieses SPDIF-Koaxial ist irgendwie so ein 0,5 Volt oder so, bisschen wackelig, reicht irgendwie vom CD-Player zum DAT gerade so. Aber das AES-EBU ist halt mehr so für den harten Live-Einsatz auch gedacht gewesen, wobei da irgendwie halt Stereo so ein bisschen wenig ist. Deswegen gibt es den nächsten Standard, der nennt sich MADI.
Wie läuft denn das denn da mit der Clock? Also, eigentlich genauso wie bei SPDIF, da ist halt einfach, Clock ist einfach implizit und muss man sich separat nochmal drum kümmern.
Genau.
Wenn man
das also, es ist letztlich halt die Aufgabe des Empfängers, daraus halt dann das Beste zu machen. Wenn es nur einen Input gibt, dann ist der halt der Master im Zweifel. Ne? Wenn es mehrere gibt, muss man sich halt was einfallen lassen.
Ja.
Dann gibt es MADI, das sich auch AES-10 nennt. Und die können dann deutlich mehr.
Das ist so, was man mit so dicken, fetten Mischpulten vorfindet, oder?
Richtig, wenn man mal guckt, wenn so Live-Konzerte irgendwas die so verwenden, dann ist das entweder so ein analoges Multicore, das sie von der Bühne zum Mischpult werfen, oder sie haben eben ihre gesamte Analog-Digital-Mantelung schon auf der Bühne und transportieren dann, also da ist dann noch das Glocking-Problem erstmal nicht da, ne? Man hat dann quasi einen Takt, der dort auf der Bühne erzeugt wird,
ja.
Und schmeißt dann das Mischpult entsprechend zu mit bis zu 64 Kanälen Audio bei 48 kHz. Und ich glaube, die kommen hoch bis 96, aber dann mit weniger Kanälen.
Das heißt, da kann man über ein Kabel verschiedene Kanäle machen. Was passt da so drauf? 28.
Bei, ja, wenn man wenn man höhere Sampling-Frequenzen, ne? Bis 96 Kilohertz sind es 28, steht hier, genau. Und wenn man mit weniger auskommt, 48 Kilohertz ist die Nominalfrequenz und dann passen da 64 drauf.
Mhm.
So, das findet man tatsächlich, das wird auch eingesetzt, das findet man eben auf im Live-Bereich sehr viel. Also große Studio, große Soundmischpulte haben dann entsprechend native Unterstützung für MADI direkt.
Mhm. Hm. Aber jetzt so, also das findet man aber auch wirklich jetzt nur für solche PA-Sachen, Broadcast-Bereich.
Ich weiß nicht genau,
also da, wo man wirklich so einen hohen Kanalbedarf hat.
Ja, also klar. Mhm. Ich weiß nicht, ob auch größere Studios, die auch in der Lage sind, irgendwie, keine Ahnung, ganze Orchester zu recorden oder keine Ahnung, ob die da auch MADI einsetzen. Wüsste ich mal gerne, keine Ahnung.
Also mein Mixer hat das nicht.
Mhm.
Von daher
ist das
Fremdtechnologie.
Mein Mixer hat dafür was anderes.
Genau, ja. Ich finde eine ganz andere Technik entschieden. Ja, hier ist noch ADAT mit drin. Mhm. Das ist natürlich auch noch sehr, sehr hübsch. Habe ich auch noch mal eine Frage. Also ADAT ist von der Firma Alesis mal entwickelt worden. Mhm. Genau. Und da kommt dann immer wieder diese Zahl 8 hoch. Das ist irgendwie so früher so ein bisschen das Multitrack-Ideal gewesen. Ne? Mhm. 8-Spur, also 4-Spur und 8-Spur-Rekorder. So, da kriegt man halt schon so eine kleine Band mit drauf. Ne? So der Sänger, die Gitarre, das Schlagzeug, keine Ahnung.
Das muss man halt bouncen, das geht auch. Sprich, man mikrofoniert das Schlagzeug mit 8 Mikrofonen und dann macht man sich daraus einen Stereo-Mix und den spielt man einmal aus, spielt ihn zurück, dann hat man wieder 6 Spuren frei und kann dann den Rest irgendwie... Egal.
Okay, ja. Verstehe. Mhm.
Aber 8 war schon besser als 2, auf jeden Fall. Und deswegen hat der Alesis da auch einen enormen Erfolg mit, tatsächlich.
Ja, dieses ADAT-Interface ist nämlich auch heute noch in erfreulich vielen Geräten zu finden. Und man kann halt dann eben die vorhin schon angesprochenen Toslink optischen Kabel dafür verwenden. Optisch halt auch gleich wieder den Vorteil, dass man keine Potenzialprobleme hat.
Mhm.
Und auch schön lange Strecken damit machen kann und eben auch 8 Kanäle darüber bekommt. Das ist schon wirklich...
Mhm. Bis 48 super, Kilohertz.
Ne? Genau, es gibt dann, kann man auch um 96 Kilohertz machen und dann ist es halt entsprechend weniger.
Mhm.
Also mehr Luft hat das dann irgendwie nicht. Aber es ist halt einfach überaus praktisch, wenn man eben mal mehr als sowieso macht. Also ich habe jetzt hier in dem Sinne bei meinem Mischpult gar keine weitere Verwendung dafür, außer dass ich da halt noch ein Gerät angeschlossen habe, was mir aus diesen 8 Kanälen dann einfach nochmal analog rein raus macht. Das heißt, ich verwende das einfach, um nochmal mehr Eingänge und Ausgänge zu haben.
Steckt kein einziges Kabel drin.
Heute steckt da kein Kabel drin, aber das war bei der Synthesizer-Sendung definitiv anders. So, da stecken da so einige Kabel drin. Und dafür ist halt im Wesentlichen eigentlich auch gedacht, dass man mal so eben ambulant da reinballern könnte. Was ich ganz gerne hätte, wäre mal so ein Gerät, was so 4 SPDIF Ein- und Ausgänge auf ADAT umsetzt. So, sowas fände ich mal ganz toll. Aber da ist man natürlich genau bei diesem Problem mit diesem Sampling.
Genau, ne? Wo kam die Glock her? Das ist dann das große Dilemma.
So. Genau, weil, also so was weiß ich, ne, um so Computer da anzuschließen, naja, wie auch immer. Das ist so mein Spezialbedarf.
Also dieses ADAT konnte sogar höhere Sampling-Frequenzen sogar noch, wenn man entsprechend Kanäle zusammengefasst hat. Das ging auch.
Also dann 96.
Ich habe das selber nie verwendet, aber ja genau. Hm, wenn man einfach 2 zusammennimmt, dann kann man mit der doppelten Abtastfrequenz arbeiten.
Mhm, genau.
Ist allerdings komplett inkompatibel zu SPDIF. Also spricht auf dem untersten Encoding-Level was völlig anderes. Deswegen kriegt man die beiden Welten auch so ohne weiteres nicht verheiratet. Das sei denn, man geht wirklich her und zerlegt das, was da drin steckt und bastelt daraus dann wieder SPDIF. So,
aber es gibt Geräte, die das ja wohl können. Also ich habe hier noch so ein anderes Teil da in meinem Rack irgendwie.
Dann haben die da aber
so ein Moto-Teil, das kann halt jeden Port entweder als ADAT oder als SPDIF
betreiben. Okay, dann schalten die da um intern, ja. Aber also erstmal vom Protokoll her sind die inkompatibel.
Das ist nämlich auch meine Frage gewesen, ob das nämlich jetzt so Laptops, die so einen SPDIF-Port haben, ob die da nicht ohne weiteres eigentlich auch ADAT drüber machen können müssten.
Naja, der Link-Layer ist derselbe. Insofern, glaube ich zumindest doch. Also ich meine, eine 1 oder eine 0 wird quasi irgendwie auf dem Fiber-Optik-Cable erstmal gleich übertragen. Aber was dann eben danach passiert, ja, welche Form der digitalen Encodierung dann da stattfindet und so weiter, das ist dann unterschiedlich. Und ich bin nicht sicher, was die da verbaut haben in diesen MacBooks.
Ja.
Oder wo auch immer es drinsteckt. Und je nachdem, wenn dieser Baustein, der halt ultra low cost dann irgendwie hergestellt wird, halt nur SPDIF macht, dann ist das so. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass das so ist.
Und in Software könnte man das nicht reißen?
Soweit ich weiß, ist das halt einfach eine Limitierung dieses Bausteins, der dann irgendwie, weil du machst ja mit dem Beaksale, mit der Treiber-Software auch nicht jedes Bit dann zurecht, sondern überlässt natürlich irgendwie das eigentliche Encodieren für das optische Signal natürlich einem Baustein, der das irgendwie...
Ja. Das ist echt super schade, das habe ich immer nicht verstanden, warum man das nicht einfach mal reinbaut. So mal so
bestimmt politische Gründe auch. Ich meine,
ja, das wäre besonders unangenehm, aber ich meine, so ein kleines 3,5 mm Buchse und dann 8 Kanäle rein raus, das wäre doch mal wirklich der Klopper.
Mhm.
Naja. Keiner hört auf die Musiker. Ist schlimm, oder? Ja, dann gibt's hier noch so TDIF von Tascam, das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen sowas ähnliches wie ADAT, aber hat nicht ganz so viel Popularität erworben. Ich habe ja hier was anderes Schickes, da kann ich ja mal ein bisschen erzählen. Mein Mischpult macht das eben jetzt mit Ethernet, das ist ja so der neue Trend, dass man eben Digital-Audio auch über Ethernet verbreitet. Macht ja auch total Sinn, weil man dann natürlich entweder sogar schon bestehende Infrastrukturen einfach so mitverwenden kann, beziehungsweise auch komplexe Setups eben einfach mit so Ethernet-Switch-Technologie aufbauen kann und dann eben den ganzen Vorteilen, den man eben so hat, durch flexible Topologien und eben gute Verbreitung und Cat5-Kabel kriegt man halt auch mal eben so geschmissen und man kriegt ja vor allem bei Gigabit Ethernet dann auch gleich wirklich so hunderte von Kanälen übertragen. Das ist so alles ein bisschen auf dem Weg der Standardisierung.
Es skaliert halt, ja, das ist schon richtig. Ja.
Da sind diese AVB-Standards am Kommen und weiß nicht, du meintest vorhin in einem, also das dauert also nicht mehr lange. Ich weiß nicht, ich bin so von 1-2 Jahren ausgegangen, bis dann wirklich mal so Produkte konkret auf Basis dieser Standards dann am Start sind.
Ich habe es nicht genau verstanden. Es gibt da wohl mehrere Schichten in diesem Standard und ich habe schon tatsächlich funktionierende Prototypen gesehen in Hardware, die dieses AVB sprechen, so, die sich auch unterhalten darüber. Und das hat aber halt viele Aspekte, soweit ich das verstanden habe. Ich muss mir das nochmal genauer angucken, aber das geht ja dann auch bis zum Clocking, ne? Also das, natürlich geht es halt auch vor allem um Clocking.
Ja.
Das ist ja Problem.
Der Clocking-Teil ist meines Wissens der gelöste, ja, aber auch der gelöste Teil. Mhm, also sonst würde ja da überhaupt nichts drum laufen, aber kabeln sie sich, glaube ich, im Wesentlichen noch so um, wie denn die Switches so mit Buffering und so weiter umgehen müssen. Im Prinzip genau diese Resampling-Problematik hat man natürlich in dem Moment, wo so ein Switch-Paket auf dem einen Port annimmt, auf dem anderen weiterreichen soll in Realtime, hat man natürlich auch.
Ja. Klar, vor allem musst du auch die Latenz wissen. So, das ist halt auch das Komplizierte. Du willst halt nicht nur, dass die synchron sind alle, sondern du willst eigentlich auch wissen,
wie groß ist denn die Latenz bis dahin?
Genau, also nur so kriegst du dann halt irgendwie Beamer-Bild zu deiner Stereoanlage synchron. Wenn du es nicht weißt, dann musst du so lange im VLC Plus und Minus drücken, bis es irgendwie passt, aber ja.
Also derzeit gibt es im Markt so zwei verbreitete Systeme, nämlich Ethersound und CobraNet, die aber beide so im Wesentlichen das Ethernet so für sich komplett beanspruchen. Mhm. Also die benutzen Proprietär zwar Ethernet, aber vor allem kann da eben auch nichts anderes drauf laufen. Mhm. Das heißt, das ist dann so quasi nur ein anderes Audiokabel. Was ich aber jetzt hier drin habe, ist diese Ordinate-Karte, die ist ganz großartig in diesem Mixer drin und das macht halt Gigabit Ethernet, aber eben koexistierend so richtig mit IP. Mhm. Das Ding schaltet man ein und setzt sich mit DHCP eine IP-Adresse und ist irgendwie ein Good Citizen und dann gibt's dann irgendwie auch noch entsprechende Software auf dem Rechner, die sich dann eben auch noch so verhält wie so ein Gerät und das basiert auch alles schon auf diesen AVB-Standard, so wie sie sich abzeichnen, beziehungsweise auf
die
dem...
Die Idee ist ähnlich.
Mhm. Nee, es ist auch tatsächlich das dieselben Protokolle.
Aha, okay.
Und da ändern sich dann eigentlich jetzt nur noch so ein paar Datenstrom-Details, die sie dann gedenken auch anzupassen, wenn das dann sozusagen mal alles verabschiedet ist. Aber die Grundlage ist dieses IEEE 1588. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Ist halt so ein Realtime- Clock-Protokoll, genau. Was eben ja alles synchronisiert und was auch ganz pfiffig ist, weil wenn da irgendwie mal die Masterclock dann ausfällt, dann einigen die sich auch gleich, wer jetzt die Masterclock ist und so. Das ist richtig geile Scheiße.
Mhm. Ja, hoffen, dass es sich durchsetzt und dass das halt auch dazu führt, dass man irgendwie halt verschiedene Komponenten auch zusammenbringen kann, die jetzt erstmal vielleicht in direkter Konkurrenz auch zueinander stehen. Mhm.
Also bei mir funktioniert das super.
Ja, du hast ja aber auch nur ein Gerät und einen Computer. Also das,
ja,
ich sag nur, also ich meine,
aber soweit funktioniert das schon mal super. Das konnte ich jetzt über meinen Firewire und USB-Schnittstellen irgendwie nicht sagen. Kommen wir doch vielleicht mal mehr so auf diese Computer,
Computerwelt.
Aber ja,
noch ganz kurz zwei Protokolle, die vielleicht Erwähnung finden sollten.
Ja.
Die jetzt nicht sich präsentieren in irgendwas, was der User zu Hause irgendwie selber verstöpseln kann, sondern die eine Rolle spielen im elektronischen Design von Schaltungen. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Dinge, die man, ja, deren Namen kurz sagen sollte. Eine ist AC97. Kennt wahrscheinlich der eine oder andere aus dem
AC97.
Mhm. Aus dem Windows-Gerätemanager, das Ding mit dem Fragezeichen davor.
Was?
Das ist so bitter. Naja, also nee, AC97 ist eben ein Standard, der von vielen Codecs gesprochen wird, also Codec im Sinne von kleinen Hardware-Bausteinen, die eben Audio-Input und Output regeln und ganz gerne auf Mainboards halt verbaut sind. Und ja, da gibt es eben gar nicht so wahnsinnig viel drüber zu erzählen, außer dass man theoretisch bis zu 12 Kanälen übertragen kann. Und sich das deshalb das Ganze auch eignet für Mehrkanalton, also 5.1, 7.1.
Also das heißt, wenn man jetzt so seine eigene Hardware zusammenbastelt, dann wäre das sozusagen so ein Stein, den man nehmen könnte.
Es ist auch ein Standard, der eben auf dem im Low-Level-Bereich implementiert wird von Herstellern von Mainboards und so weiter.
Und der Standard deckt sozusagen auch das vollständige Protokoll zwischen zwei Komponenten ab.
Genau. Ja, sind irgendwie 5 Leitungen, mit denen da irgendwie der Master mit dem Slave irgendwie verknüppert wird und dann können da bis zu 12 Kanälen tatsächlich übertragen werden, theoretisch.
Mhm.
Das andere ist I²S. Das ist ein reiner Stereo-Codec. Da kann man 2 Kanäle pro I²S-Bus verbauen, aber dafür kann man bis zu 192 kHz 32-Bit tatsächlich an Daten schieben. Mhm. So. Wird auch viel verwendet in so Embedded-Geräten.
Mhm.
So auf dem untersten Level quasi die Verbindung von einem Audio-Codec zu dem nächsten
DA-Wandler oder AD-Wandler oder was
auch immer. Nee, also ein Codec ist ein DA- und AD-Wandler in einem Paket sozusagen. Ja, und die Verbindung von diesem Codec zum nächsten System-Part, der sich dafür interessiert, im Zweifel dann irgendein Embedded-Controller oder sowas.
Ja.
Da ist I²S eben auch verwendet.
Bei diesem ganzen Hin und Her mit den Clocks und so, wir haben es ja schon angesprochen, kommt immer wieder diese Latenz mit rein, das ist ja ein richtiger Fluch.
Ja, mit Clocking erstmal aber so nicht unbedingt was zu tun.
Also, aber mit der Wandlung hat es zu tun. Ich meine, das dauert ja auch alles irgendwie.
Ja, also eine typische AD-Wandlung dauert irgendwie, ich weiß nicht, so eine halbe Millisekunde oder sowas in der Größenordnung. Also bis dann wirklich aus einem analogen Signal ein digitales geworden ist. Das ist gar nicht so sehr das Problem.
Eine halbe Millisekunde.
Mhm.
Das ist aber schon eine Menge Zeit eigentlich.
Ja, naja, also man muss bei der ganzen Latenz-Betrachtung immer so ein bisschen auch die Schallgeschwindigkeit halt im Blick haben. Ne? Wenn man irgendwie halt überlegt, der Schall braucht irgendwie, ist irgendwie so 340 Meter pro Sekunde etwa. Das heißt, in einer Hundertstel Sekunde liegt der 3,4 Meter zurück. Das heißt, ich habe halt schon bei 3 Meter Abstand zu meiner Soundquelle automatisch 10 Millisekunden Latenz. Das ist halt auch nicht gerade wenig. Ja? Also irgendwann spielt bei der Betrachtung natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie weit setze ich von meinen Boxen weg? Dann irgendwie, also wenn man sich über eine halbe Millisekunde hin oder her dann irgendwie streitet, dann ist das halt auch schon entscheidend.
Ja, schwierig wird es natürlich immer dann, wenn man seine eigene Stimme hört, weil da ist natürlich der Abstand sehr gering. Ja? Mhm. Die Ohr und mein Mund sind relativ nah beieinander. Also noch näher als das Hirn manchmal.
Das hängt dazwischen. Kommt dann schwer.
Aber man hört sich ja sozusagen wirklich in totaler Echtzeit. So. Und wenn man halt jetzt so ein Kontrollsignal einspielt, wie wir das jetzt hier auch gerade machen, weil wir hier mit Headsets, also mit Kopfhörer aufnehmen und das gemixte Signal eben auch hören, da spielt halt jede Millisekunde schon eine Rolle. Und ich war vor ein paar Tagen, Wochen, war ich hier in in so einem Sonderbereich des Technikmuseums in Berlin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so mehr so für Kinder eigentlich so gedacht. Da gibt's dann verschiedene so physikalische Grundlagen, Erklärungen, quasi so als ganz einfache Hands-on-Erklärung, was weiß ich, so Strom und irgendwie Blitz und ne, alles Mögliche, Optik und eben auch Akustik. Und dann gab's eben ein ganz interessantes Setup. Da waren dann so zwei Lautsprecher an so einem Computer angeschlossen. Man konnte so seinen Kopf da irgendwie reinhalten, also quasi wie einen Kopfhörer aufsetzen. Und dort wurde eben genau diese Latenz erklärt, mit der Aussage, dass ein Mensch eine Latenz unter 3 Millisekunden in der Regel nicht mehr so sehr wahrnimmt. Also das war sozusagen die Behauptung, dass man eben ab 3 Sekunden es nicht mehr merkt. Und
Drei Millisekunden.
Und die das Setup an der Stelle war, dass eben links und rechts in den Kopfhörer oder Lautsprecher einfach ein Knacken eingespielt wurde und man konnte dann auf dem Computer die Latenz einstellen, mit der eben dieses Knacken abgespielt wurde. So, und dann konnte man halt so runtergehen von 20, 10 und so weiter, immer jede eine Millisekunde weniger. Und ich sag dir, ich habe auch noch eine Millisekunde gehört. Also ich konnte einen Links-Rechts-Unterschied wahrnehmen. Also vielleicht ist das nur ein Bild. Ach,
das war links-rechts verzögern?
Na, du konntest halt einstellen, also ob das Knacken im linken Ohr...
Also nicht zwei auf beiden Ohren, sondern quasi links-rechts hat sich verschoben zueinander.
Genau.
Aha, okay.
Du hast halt ein Links- und ein Rechtsknacken gehabt so und du konntest eben einstellen, in welchem Abstand dieses Knacken stattfand. So. Und bei 4-5 Millisekunden war das einfach ganz, ganz, ganz deutlich. Aber ich konnte halt auch noch den Unterschied mit einer Millisekunde hören.
Ja, ja, also das ist aber nochmal ein anderes Thema. Also das ist, warum wir Stereo hören, ja. Also Stereo hören hat weniger damit zu tun, dass ein Signal, also wenn jetzt ein Signal von links kommt zum Beispiel und du die Augen zumachst, kannst du sagen, es kommt von links. Es liegt aber weniger daran, dass das Signal an deinem linken Ohr lauter ankommt als an deinem rechten, denn je nach Frequenz beugt sich das Signal auch einfach um deinen Kopf rum, als wäre nicht da sozusagen. Ja. Sondern es hat viel mehr damit zu tun, dass das Signal Laufzeit links zuerst ankommt und dann erst rechts.
Ja.
So, und deswegen, und das sind natürlich irgendwie, wenn man sich die beiden Ohren, keine Ahnung, Abstand von 20 Zentimetern, anschaut, natürlich irgendwie keine besonders großen Laufzeiten, die das Hirn aber in der Lage sein muss zu verarbeiten. Und deswegen hört man das da dann schon eher, also wenn es um Links-Rechts-Synchronität geht. Das ist auch das große Problem, warum Stereo-Lautsprecher, die digital angefahren werden, in der Regel immer analog synchronisiert werden. Also es gibt, weiß nicht, auf so Consumer-Messen sieht man es ab und zu, so Funklautsprecher, die links und rechts neben der Stereoanlage stehen und jeweils eine eigene Antenne haben oder halt, keine Ahnung, mit irgendwas Digitalem angefahren werden. Und wenn die ihre eigene Glock erzeugen müssen und zudem noch nicht genau wissen, wo der andere Lautsprecher eigentlich gerade ist, dann driften die, wie gesagt, irgendwie, große Glockenproblematik. Und dieses Driften ist sehr viel unangenehmer, als wenn beide irgendwie, wenn beide gleichzeitig im Takt schwanken würden. Deshalb, weil sich eben das komplette Stereobild verschiebt.
Ah ja, verstehe.
Ja, also wenn auch okay. in der Reproduktion des Klangsignals spielt natürlich dann auch wieder dasselbe Ding eine Rolle.
Kommen wir weg von meiner Kopfhörerfixiertheit und meinem speziellen Latenzproblem.
Ja, aber es ist interessant.
So oder so will man aber immer eine möglichst niedrige Latenz haben, weil sich das natürlich auch alles summiert, weil eine Verzögerung, die einmal irgendwo in irgendeiner Kette entstanden ist, die kriegt man auch nicht wieder eingefangen.
Mhm. Ja, die Frage, ob man es muss, ne? Ganz kurz noch erwähnt, also das Ding ist halt schon, wenn man zum Beispiel Klavier spielt und hat jetzt Kopfhörer auf und der Synthesizer, den man da verwendet, hat jetzt irgendeine gewisse Latenz, dann ist das Hirn durchaus in der Lage, so eine Latenz auszugleichen. Beim Schlagzeug zum Beispiel holt man auch mit den Sticks wesentlich früher aus, bevor man irgendwie den Klang erzeugen will. Das heißt, das Hirn arbeitet irgendwie permanent asynchron zu dem, was eigentlich passiert, und deswegen kann das Hirn auch in die Lage versetzt werden, so eine Latenz irgendwie zu ja, zu ignorieren, sich daran zu gewöhnen. Ja, also speziell bei so Instrumenten ist das möglich.
Mhm. Weil aber bei der Stimme ist es schwieriger.
Ja, ja, klar. Ja, ja, das ist ein Unterschied da. Mhm. Aber generell natürlich, wenn man es trotz allem halt so gering wie möglich hat.
Gut, aber meine Frage ist jetzt eigentlich, wodurch entsteht die Latenz bei der Wandlung? Weil man muss ja, hatten wir ja am Anfang schon, hätten wir im Prinzip auch gleich am Anfang drauf eingehen können, wenn ich halt jetzt so wandle, muss ich ja mir irgendwie dieses Signal anschauen und dadurch entstehen, da muss man dann irgendwie buffern, da muss man dann irgendwie abwarten oder, also was erzeugt diese Verzögerung?
Es gibt verschiedene Details, die dann halt eine Rolle spielen. Der Wandler selber ist es in der Regel, wie gesagt, nicht unbedingt. Der Wandler selber hat irgendwie, keine Ahnung, einen Bruchteil von einer Millisekunde nur, die er braucht, um wirklich ein Signal zu erzeugen. Aber dann muss das Signal dann doch irgendwie halt zum Rechner kommen und muss dann dort verarbeitet werden und muss dann halt auch den kompletten Weg dann zurücknehmen. Jetzt machen wir ein einfaches Beispiel. Du hast irgendwie ein Plugin, das rechnet einen Hall auf irgendwas drauf und du hast ein Eingangssignal von deinem Mikrofon und das muss also gewandelt werden zum Rechner, dort muss das Processing stattfinden und dann muss es zurück auf deinen DA-Wandler und damit auf deinen Kopfhörer. Die meiste Zeit vergeht dabei bei der Verarbeitung im Computer tatsächlich. Ja, also du brauchst natürlich, je nachdem wie das Audio da transportiert wird, irgendwie bei Ethernet brauchst du natürlich eine gewisse Mindestpaketgröße, die halt erstmal voll werden muss, bevor das Paket auf die Reise geht. Ja, bei USB und FireWire ist es im Prinzip genau das gleiche Problem. Und dann muss sich eben deine Software darum kümmern. Und je größer die Pakete sind, die eine Software, ein Effektgerät, wie auch immer, verarbeiten muss, desto weniger oft muss quasi ein Kontext-Switch in deinem System stattfinden und desto performanter wird das.
Das heißt, Software. Umso niedriger die Latenz, umso mehr CPU-Bedarf hat man sozusagen.
Ja, damit hängt das zusammen. Mhm. Ja. Und ab einem gewissen Punkt geht's halt nicht mehr, ja. Wenn die Pakete winzig klein werden und die Software sich dann daran halt ständig für jede 96 Samples dann irgendwie neu kümmern muss, dann ist halt eine gewisse natürliche Grenze irgendwann erreicht.
Aber wenn das Problem nur das Füllen von Paketen ist, könnte man sich ja dadurch helfen, dass man einfach mehr Samples nimmt, dass man die Sampling-Rate erhöht. Weil dann fallen ja mehr Daten an.
Ja, dann muss deine Software aber natürlich mit mehr Samples arbeiten. Das macht es dann auch nicht wieder schneller.
Okay, aber man hat zumindest...
Im Prinzip stimmt das aber, ja, ja. Das ist richtig.
Mhm. Okay, also man hat mehr Daten und damit muss man auch klarkommen, aber man kann sozusagen zumindest schon mal die Pakete vollkriegen.
Genau, also je nachdem, was das eben für ein System ist. Aber klar, wenn das maßgebliche Element, das die Latenz erzeugt, irgendwie ein Jitterbuffer ist, der voll werden muss, dann kann man das durch höhere Samplingraten tatsächlich verschieben, das Problem. Allerdings hast du dann natürlich im Zweifel, keine Ahnung, bei einer PCI-Karte dann halt irgendwie mehr Interrupts, die ausgelöst werden, jedes Mal, wenn ein Buffer voll ist. Das heißt, du hast an der Stelle wieder eine höhere Belastung des Betriebssystems. Der Treiber muss öfter aufgerufen werden, um sich zu kümmern, die Daten zu verschaufeln und so weiter. Mhm. Ja, an der Stelle, keine Ahnung, wir sollten auf jeden Fall auch noch irgendwie die Treibermodelle.
Ja, da wollte ich jetzt im Prinzip ja auch gerade hin. Also ich meine, bei Audio-Interfaces, die man heutzutage so bekommt, die so real existieren, da sind die meisten halt USB-basiert mittlerweile, ein gutes Stück benutzt FireWire als Interfaces. Solche externen Busse machen ja auch sehr gut Sinn, weil es ja nochmal eine besondere Herausforderung ist, so diese DA-Wandlung, die AT-Wandlung vor allem, direkt im Rechner zu machen. Man könnte ja sagen, na okay, dann nimmt man halt so eine Karte. Bei PCs hat man ja in der Regel immer Slots. Bei manchen, gut, bei Macs eben nur, wenn man jetzt sich so eine dicke Maschine kauft oder noch einen alten Laptop hat, wo man eben so eine Karte reinstecken kann. Da wäre man dann sozusagen direkt auf dem Computerbus und schon genau da, wo man es eigentlich hinhaben will. Mhm. Und von daher müsste man sich eben nicht noch auf vergleichsweise langsame Busse einlassen. Aber die haben ja natürlich auch den Vorteil, dass sie erstmal eine Raumtrennung machen, weil so ein Computer ist natürlich die totale Audiohölle mit seinen ganzen Quarzen
Störsignalen
und das brummt und surrt irgendwie. Jeder, der mal einfach nur einen Laptop irgendwie
mal ordentlich aufdrehen und mit der Maus rumfuchteln, irgendwie, dann hört man so allerhand.
Wie, also ja. Ist ganz furchtbar.
Genau, deswegen macht es schon Sinn, das extern zu haben. Also FireWire macht das ja im Prinzip, bringt der quasi den Systembus auch nur nach außen. Ne? Also da hat man ja auch vollen Zugriff auf den Speicher. Insofern hatten wir bei der USB-Sendung, glaube ich, auch kurz erwähnt.
Haben wir da auch über FireWire geredet?
Ganz kurz.
Gar nicht mehr, ganz kurz. Okay, ja. Gut.
Mhm. Der große prinzipielle Unterschied an der Stelle ist, dass FireWire in der Lage ist, direkt in meinen System-RAM zu schreiben.
Mhm.
Was ich natürlich, genau, was ich halt natürlich auch super halt zum Kompromittieren von Systemen halt hernehmen lässt und was dann ein Riesenproblem ist an der Stelle, aber für Audio und Video kommt einem das natürlich sehr zugute, weil der Rechner irgendwie gar nicht mitkriegt, dass sich da der Buffer füllt. So, also da wird überhaupt niemand drüber informiert. Nur wenn sich halt der Buffer einmal gefüllt hat, dann gibt's noch, keine Ahnung, kann man sich eben ein Signal geben lassen und dann eben die Daten erst angucken. Während bei USB muss halt wirklich jedes einzelne Paket da irgendwie vom Host initiiert werden, gequeued werden und so weiter. Und das ist natürlich ein höherer Aufwand. Und deswegen ist auch die Latenz höher. Ja, das ist schon auch der Grund.
Grundsätzlich.
Bei USB, ja, also ja, na, im Prinzip, also mit steigenden Rechnergeschwindigkeiten und so weiter spielt das ja immer weniger eine Rolle, aber das Prinzipproblem bleibt, ja.
Mhm.
Ja, das Paket muss halt wirklich angefasst werden und dann müssen die Daten da rauskopiert werden, demultiplexed im Zweifel, keine Ahnung. Ja, während das bei FireWire kann man halt einfach munter drauf losballern.
Mhm.
Wo wir bei USB sind, da gibt's halt auch, wie in der USB-Sendung damals schon erwähnt, ein Klassenmodell für Audio, sprich
also im Rahmen des USB-Standards.
Genau, also das USB-Konsortium hat sich eben Gedanken gemacht, wie bilden wir Audio-Devices eben auf in Klassendeskriptoren ab und hat dann irgendwie so ein Set von Standards released und da steht eben drin, wenn ein USB-Gerät sich anmeldet, dann kann es von sich behaupten, ein Audio-Device zu sein und dann gehören folgende Deskriptoren dazu, die dann beschreiben, was das für ein Audio-Device ist, woher die Glock kommt, kommt sie von außen, kommt sie von innen und so. Und den Standard gibt es schon eine Weile, es gibt auch schon seit einer ganzen Weile die zweite Version davon, die mit ganz vielen Unzulänglichkeiten der ersten Version aufräumt, das ist USB-2-Audio. USB-Audio Version 2, so rum, die endlich auch mal beschreibt, wie das irgendwie mit Highspeed so richtig zu funktionieren hat und die dann auch sowas wie Glock umschaltbar zum Beispiel machen. Also so ein Audiogerät kann sich theoretisch natürlich auch entscheiden, will ich die externe Glock überhaupt haben oder will ich irgendwie auf Kosten der Qualität vielleicht auch resamplen, so, weil ich die Glock lieber selber generiere? Keine Ahnung. Also hier Dinge sind jetzt sehr, sehr genau beschrieben in diesem Klassenmodell der Version 2. Mhm. Und die ersten Geräte gibt es jetzt dann auch schon. Allerdings sind die einzigen Betriebssysteme, die das momentan unterstützen, macOS, auch erst seit der Version 10.6 und Linux.
Windows gar nicht?
Nee. Also das gesamte, also welches Thema in der Computerwelt ich auch anfasse, irgendwie, sobald es irgendwie um Windows und Microsoft geht, ich werde den Gestank nicht los. Es ist fürchterlich. Also Windows hat einfach diese ganze Thematik irgendwie von Anfang an völlig verbaselt. Das ist ganz furchtbar. Und haben dann irgendwie, ist jemand in die Bresche gesprungen, Steinberg in dem Fall, die sich den ASIO-Standard ausgedacht haben. Audio Stream Input Output. Man sollte auch Ingenieure einfach keine Namen vergeben lassen. die haben sich eben, die haben komplett dran vorbeiprogrammiert, so. Die haben halt gesagt.
Windows wir, vorbeiprogrammiert.
Genau, weil halt die gesamten Standards irgendwie, die es an der Stelle gibt, von Anfang an alle kaputt waren und auch immer noch sind. Sie haben da irgendwie verzweifelte Versuche unternommen, das irgendwie zu bereinigen und sind meisterhaft gescheitert. Es ist wirklich.
Okay, fangen wir nochmal vielleicht da langsam an. Also. Wir sind jetzt weit gekommen, haben uns im Wesentlichen erstmal so mit den Chips und den eigentlichen Wandern und der Theorie dahinter und vor allem mit den grundsätzlichen Problemen beschäftigt, sind jetzt schon zumindest so weit gekommen, dass wir gesehen haben, es gibt jetzt Geräte, die über externe Busse angeschlossen sind und diese Wandlung vornehmen und dann eben über USB, FireWire, Ethernet, keine Ahnung, über irgendetwas das an den Rechner anlangen. Und jetzt reden wir über Softwarearchitekturen.
Genau.
Wie wird digital Audio eigentlich innerhalb von einem Betriebssystem ja zur Kenntnis genommen, weitergereicht, an Programme weitergereicht, intern geroutet? Kannst du vielleicht mal kurz so einen Überblick geben, was eigentlich so die üblichen Anforderungen sind an so eine Audio-Architektur, vielleicht eher aus Sicht der Software, die ja dann letzten Endes was damit machen will? Also was muss so ein Betriebssystem eigentlich bereitstellen und dass wir dann vielleicht mal so dahin kommen, wie so die Ist-Situation in den drei großen Lagern Linux, Mac, Windows denn tatsächlich ist.
Also die prinzipielle Anforderung ist natürlich erstmal das Audiomaterial so natürlich irgendwie halt aus einer Soundkarte zu bekommen und in irgendeiner Form angereicht zu kriegen. Das ist erstmal klar. Ne? Und die zweite große Problematik, die man natürlich adressieren muss, ist das Clocking wieder. Mhm. Das heißt, man muss halt irgendwie damit klarkommen. Also im einfachsten Fall hat man, sagen wir mal, eine PCI-Karte und diese PCI-Karte hat irgendwie keinen eigenen Quarz drauf, sondern generiert sich irgendwie mit einer PLL oder sowas aus dem Systemtakt irgendwie seine 44.100 Samples pro Sekunde.
PLL?
Phase-Locked Loop. Also man nimmt quasi eine Eingangsfrequenz, ja, und rechnet die runter, bricht die entsprechend runter auf auch ungerade Teiler und erzeugt sich eben aus dem Systemtakt im Rechner seine Sampling-Frequenz. Mhm. Sagen wir mal,
okay.
Im einfachsten Falle. So, und jetzt kann man also davon ausgehen, dass wenn man so und so viele Millisekunden nach der Uhr im Rechner schlafen geht, dann sind danach eben so und so viel 1000 Samples im Buffer. Ja, weil die Clock die gleiche ist, so. Das heißt, die Systemzeit ist synchron zu der Audio-Clock. Das ist ein eher konstruiertes Beispiel, weil es in der Regel nicht mehr vorkommt, aber im Prinzip würde das gehen. So, und wie ich schon sagte, ist das in der Realität anders. In der Realität haben wir es natürlich mit externen Clocks zu tun. Sei es, weil die USB-Soundkarten irgendwie, also die USB-Soundkarten sind theoretisch auch in der Lage, sich nach dem USB-Takt zu richten, womit sie dann wieder synchron wären zum Computer. Aber USB-Soundkarten haben eben auch gerne einen eigenen Taktgenerator drinne, funken dann mit ihrer völlig eigenen Freestyle-Frequenz daher. Oder synchronisieren sich eben, weil sie es müssen, im Digitalverband mit anderen Audiokomponenten, die den Takt entsprechend vorgeben. So, und das bedeutet, dass das Audiosystem im Computer natürlich sich, also der Software-Stack, sich, dass er in der Lage sein muss, externe Clocks entgegenzunehmen. So. Und da gibt es im Prinzip zwei konkurrierende Systeme, wie man das irgendwie macht. Das eine ist, man hat irgendwie ein Double Buffering. So arbeitet beispielsweise ASIO. Das heißt, man hält den Buffer zweimal vor. Der eine wird gerade vom Device beschrieben und entsprechend von der Software von der Anwendersoftware beschrieben. Und an einem bestimmten Zeitpunkt werden die einfach getauscht, die Buffer. Und das, was gerade eben vollgelaufen ist an Buffer vom Device, wird dann eben als Recording-Stream der Applikation zur Verfügung gestellt. Und andersrum, das, was die Applikation gerade abgespielt hat, wird dann eben auf die Soundkarte kopiert. Mhm. Flip Pages. Ja, man hat einfach Double Buffering und einen festen Takt, zu dem das eben passiert. Diesen Takt gibt dann der Treiber vor. Der Treiber sagt irgendwie, mein Device ist jetzt dann irgendwie mal wieder eine Page weiter und jetzt drehen wir uns einmal im Kreis bitte und danach erwarte ich dann auch, dass in diesem Buffer da drüben Daten liegen, die ich dem Device zurückspielen kann. Aber der ASIO-Treiber gibt quasi an der Stelle natürlich immer vor, wann das zu passieren hat. OSS hat auch so ähnlich gearbeitet.
Was ist OSS?
OSS, das ist ein mittlerweile ein bisschen veralteter Standard, der unter Linux lange Zeit irgendwie verwendet wurde. Mhm. Ein System, die haben das, glaube ich, auch so ähnlich. Ich habe mich mit OSS nie so wirklich beschäftigt, aber ich glaube, ja. Das andere, der konkurrierende Ansatz dazu ist das, was Core Audio für macOS und ALSA für Linux macht. Es arbeitet in Ringen. Also das gesamte Audiomaterial ist in Ringbuffern organisiert. Und was ein Core-Audio-Treiber in der Lage sein muss zu leisten, ist zu sagen, wann dieser Ringbuffer, der auch groß sein kann, wann dieser Ringbuffer sich über Null gedreht hat. Also wann es jeweils irgendwie 0 Uhr war in diesem Ringbuffer, wenn man sich als Uhr vorstellt. Was Core Audio an der Stelle dann tut, ist, es approximiert sich und versucht herauszufinden, wie schnell die Realzeit ist. Denn was es möchte, ist am besten auf das Sample genau wissen, wo die USB oder wo die Soundkarte im Moment steht. Ja, weil nur dann kann Core Audio in diesem Ring Buffer dir Daten genau da hinlegen, wo du sie gleich erwartest in deinem Treiber und Daten schon da wegnehmen, wo der Schreibkopf des Ringbuffers quasi gerade schon vorbeigekommen ist.
Okay.
Geht das zu schnell?
Also wir reden jetzt nicht über die gesamte Architektur, sondern wir reden jetzt erstmal nur über dieses spezifische Problem des Resamplings.
Nee, wir reden über das spezifische Problem, dass der Application Layer im Betriebssystem wissen muss, wie schnell die Soundkarte arbeitet. Ja, weil es sich daran eben alles richten muss.
Also sich damit synchronisieren muss.
Genau. Mhm. So, es gibt eben, wie gesagt, zwei Ansätze. Das eine ist
Double Buffering,
das andere ist Ring Buffer.
Was hat jetzt das eine dem anderen gegenüber für Vor- und Nachteile?
Naja, bei Double Buffering legst du in der Größe deiner beiden Pages, die du da eben zur Verfügung hast, automatisch fest, wie groß deine minimale Latenz ist.
Ah, verstehe.
Ja.
Und bei dem Ringbuffer kann man im Prinzip an jede beliebige Stelle ziehen und die Latenz damit so niedrig halten, wie es irgendwie möglich ist.
Genau,
also aber den Buffer zumindest so groß wie erforderlich, um die Kommunikation mit dem Gerät nicht unmöglich zu machen.
Genau. Also dadurch, dass das Core Audio jetzt als Beispiel irgendwie versucht, so genau wie möglich rauszufinden, wo deine Lese- und Schreibköpfe, also die im Zweifel halt zusammen sind, sich auf dem Ringbuffer bewegen, kann Core Audio dir ganz, ganz kurze Zeit später irgendwie, also ganz dicht an deinen Lesekopf ran, Audiomaterial in diesen Ringbuffer lesen und geht dann davon aus, dass es nicht zu nahe dran kommt, also muss man halt sich irgendwie rantasten, da gibt es dann so Offsets, die man einstellen kann. Mhm. Und gleichzeitig kann es dann auch davon ausgehen, je nachdem wie genau es in der Lage ist, die Position zu bestimmen, dass an einer bestimmten Stelle in diesem Ringbuffer eben Daten liegen, die gerade schon geschrieben wurden.
Ja.
So, das bedeutet, dass die Latenz dynamisch sich verändern kann.
Ja.
Ja, also wenn zum Beispiel so ein MP3-Player auf so einem Betriebssystem, der hat irgendwie keine großen Ansprüche an Latenz oder so, da kann man ruhig mal irgendwie, keine Ahnung, eine Sekunde irgendwie Audiomaterial schon mal dahinlegen. Die kann man irgendwie dekodieren aus dem MP3 raus, die knallt man dann dahin und wenn er dann vorbeikommt, da irgendwie, dann spielt er das schon ab. So, ja? Da kann man also große, große Buffer vorhalten. Wohingegen so Live-Recording-Geschichten mit direktem Feedback halten die Buffer sehr klein, ja, weil sie das Material dafür einfach noch nicht haben. Das müssen sie ja erst irgendwie aus einer anderen Stelle in dem Ringbuffer lesen, dann entsprechend verwursten mit ihren Plugins und Algorithmen und dann wieder in den Ringbuffer zurückschreiben an eine bestimmte Stelle. Das heißt, da sind die Schnipsel wesentlich kleiner.
Mhm.
So, und das sind die beiden konkurrierenden Modelle, wobei ja klar ist, dass der Ringbuffer-Ansatz wesentlich sinnvoller ist.
Das heißt, ALSA sozusagen als Nachfolger von diesem OSS, oder gibt es nicht sogar noch weitere Audioarchitekturen, die jetzt unter Linux eine Rolle spielen?
Also auf dem untersten Layer nicht. Ne? Auf dem untersten Layer, also das, was wirklich mit der Soundkarte kommuniziert, da gibt es nur die beiden, wobei ALSA ganz klar irgendwie das Rennen macht. So, das ist.
Mhm.
Das Problem bei ALSA ist leider, dass es viel zu wenig Leute gibt, die das irgendwie technologisch vorantreiben. So, ALSA ist schon okay, so, aber da müsste mal jemand bei und ganz viele Dinge auch aufräumen. Und leider wird da halt kein Geld in die Hand genommen von niemandem, weil Audio auf Linux leider nicht ernst genommen wird. Es wäre möglich, aber es ist halt einfach kein Markt in dem Sinne und deswegen sind alle froh, wenn halt so ein bisschen MP3 funktioniert und so ein bisschen so.
Aber der Scope von Core Audio jetzt auf dem Mac ist aber sehr viel größer als der Scope von ALSA. Wir vergleichen jetzt sozusagen
genau,
nur diese spezifische Komponente auf der niedrigsten Ebene überhaupt, genau. Die Kommunikation mit den Audio-Interfaces und den
Programmen. Core Audio ist viel mehr. Also Core Audio hat eine riesige Bibliothek auch noch im User Space, die auch noch eine große Rolle spielt. Wir haben jetzt gerade wirklich nur den hardware-nahen Teil uns angeschaut und den Transport in den User Space. Gut, aber ja. Es gibt mehr, also es gibt deutlich mehr, es gibt einen riesigen Pool an APIs, die man irgendwie verwenden kann für alles Mögliche. Im User Space auch, Core Audio beschreibt auch eine ganze Plugin-Architektur.
Okay, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Bleiben wir nochmal kurz bei dieser Basiskommunikation und du hast ja eingangs gesagt, dass das bei Windows alles ein bisschen durcheinander ist, aber immerhin gibt es irgendwie ASIO, ASIO von Steinberg, der Bude, die mal, also immer noch Cubase produziert, so eine von diesen
die haben
also die anerkannten Audiofirmen auf diesem Planeten, die komischerweise alle aus Deutschland kommen und entweder in Hamburg oder in Berlin sitzen, ist ja ganz merkwürdig. Deutschland hat irgendwie eigentlich in keiner Software-Sphäre auf diesem Planeten irgendwas zu sagen, außer Musik.
Kann ich so gar nicht einschätzen, muss ich sagen. Keine Ahnung. Also im Musikbereich sind sie groß, das stimmt schon.
Genau. Ja, da sind sie auch irgendwie führend. Ich meine, da gibt's ja eigentlich gar nichts anderes. Mhm. Also klar gibt's natürlich noch ein paar Buden, die irgendwas machen, aber so diese wesentlichen Architekturen, die wesentlichen Sequencer, Recording-Programme, irgendwie auch Audiohersteller, gibt ja hier auch noch Native Instruments und was nicht alles. Also das ist
da Ableton
hat,
ist auch was.
Ableton, genau, da hat sich ja Deutschland einfach eine richtige Position erarbeitet. Apple hat sich ja hier auch
die Magic
Magic gekauft, die auch aus Hamburg waren, glaube ich, ne?
Also vor Jahren schon. Also das mussten die auch damals irgendwie tun, um also zum einen irgendwie den Windows-Schlurchen das Logic abzudrehen natürlich, aber zum anderen haben die auch wirklich den Support von denen gebraucht, um das Core Audio zum Fliegen zu kriegen, weil in 10.0 war das auch eine einzige Katastrophe, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Okay.
Und die, ja, also
gut, aber bleiben wir nochmal kurz, also das war jetzt nur so eine Nebenfeststellung, dass ich immer wieder erstaunt bin, warum Audio gerade in Deutschland so eine große Rolle spielt, wie auch immer, vielleicht liegt es ja an Kraftwerk.
Wirklich?
Ja, kann durchaus sein. Und auch an Techno und so weiter, da haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen drüber geredet, über diesen Themenkomplex, als ich mich mit Tanit über Techno unterhalten habe. Wie auch immer, jetzt erstmal so diese Systemarchitektur. Was ist denn jetzt sozusagen, also wenn Core Audio im Prinzip den richtigen Ansatz hat und ALSA auch mit dem Ringbuffer, niedriger Latenzen, gute Anpassung an Audio-Interfaces sozusagen, die Grundanforderungen, die man auf der Ebene an so eine Audio-Vermittlung eigentlich stellt, gut erfüllt. Was ist jetzt da bei Windows im Betriebssystem so durcheinander geraten, dass eine externe Company, in dem Fall halt Steinberg, da etwas etablieren kann, was alles andere de facto ablöst?
Also ich muss gestehen, ich habe es mir selber irgendwie, ich tue mir das nicht mehr an seit Jahren irgendwie, weil ich kann mir die Drogen nicht mehr leisten.
Bräuchte. Naja, vielleicht hat sich jetzt irgendwas getan mit,
naja, also,
mit Vista und mit Windows 7.
Mit Vista haben sie WaveRT eingeführt, was meines Wissens nach irgendwie also diese Schnittstelle darstellen soll. Das funktioniert allerdings nur für Onboard und PCI-Karten irgendwie. USB und FireWire haben sie irgendwie ausgeblendet, weil keine Ahnung, weil ich wussten sie auch nicht, dass es überhaupt existiert. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls unterstützt WaveRT das schon mal alles nicht. Und was man eben auch halt unterstützen muss, wenn man einen Windows-Treiber irgendwie schreibt, ist dieses WDM, dieses Windows Driver Model, weil nur so kommt irgendwie dieses ganze Palimpalim von dieser GUI irgendwie bei der Soundkarte an. Und wie gesagt, ich habe mir das selber nie wirklich angeguckt, aber ich habe einige Kollegen, die die schmerzhafte Situation haben, dass sie einen Windows-Treiber implementieren müssen und die sagen, das ist leider völlig kaputt. Also man hat keinerlei Möglichkeiten, Streams zu synchronisieren. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Soundkarte hat, die nicht nur Eingänge, sondern auch Ausgänge hat, eine völlig absurde Anforderung an eine Soundkarte, dann muss man natürlich die beiden Streams irgendwie synchronisieren, logischerweise. Ja, also der Input gibt in der Regel die Geschwindigkeit vor, nachdem sich der Output zu richten hat, und das ist angeblich in diesem Windows-Treiber-Modell überhaupt nicht möglich. So, das heißt, man muss im Treiber dann resamplen und so. Also ob das jetzt alles, ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, wenn dann ein Kommentar irgendwie, aber ja, also soweit ich das überblicken kann, ist das unter Windows alles komplett kaputt. Ja. Und es gibt ja ASIO, deswegen interessiert es die wahrscheinlich auch nicht. So, also die gibt ja irgendwie ASIO, hat halt den großen Nachteil, dass sich eben alle Applikationen auf eine Buffergröße einigen müssen. Das ist in diesem Ringbuffer-Modell
global
wieder.
Sozusagen.
Genau, in dem Ringbuffer-Modell halt wieder sehr schön. Es hat irgendwie einen Buffer und je nachdem, welche Applikation da eben langkommt, dann sagt, ich hätte meine Sample-Callbacks aber halt gerne für 512 Samples und nicht erst für, weiß ich nicht, 2048, dann kriegt es das eben. So, das interessiert erstmal nicht weiter. Und bei ASIO ist es halt so, dass sich alle irgendwie einigen müssen. Das heißt, der mit der geringsten Latenz bestimmt quasi auch die Latenz der anderen Applikationen und erzeugt quasi auch im MP3-Player dann eine höhere Systemlast, obwohl es überhaupt nicht nötig wäre. Ja?
Mhm.
So, also das ist die große Krux daran. Aber okay. Microsoft scheint nicht in der Lage zu sein, ein System zu deployen, das funktioniert und das irgendwie ASIO ablöst. Irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, was das Problem ist, aber ja.
Irgendwas ist das Problem.
Hm.
Ja, was ist denn so, wünschenswert. Also mit, du meinst jetzt bei Core Audio ist das alles besser gelöst?
Naja, die haben sich schon viele Gedanken gemacht. Die haben sich schon Gedanken gemacht, was die Anforderungen an das Betriebssystem sind eben.
Also jetzt auch über diesen Ringbuffer-Kram hinaus.
Ja, also die haben sich schon irgendwie mit der gesamten Kette halt befasst. Ja, haben da schon ein System hingelegt, das ganz amtlich funktioniert mittlerweile halt. Ja, also es hat schon auch eine Weile gedauert, bis sie diesen, ja, bis die das alles soweit hatten. So, aber ich meines Erachtens hat da eMagic oder die ehemaligen eMagic-Mitarbeiter haben da wohl auch viel zu beigetragen.
Mhm.
Ja. Und unter Linux ist es halt, ALSA ist halt ein schöner, also eine schöne Bewegung so, aber sie haben meines Erachtens die API in den User Space ist zu kompliziert, die ist total overengineered und da gibt es jetzt diverse Projekte, die sich irgendwie quasi um den nächsten Layer so kümmern und die versuchen da irgendwie Licht ins Chaos zu bringen. Es gibt da irgendwie, wir verlinken das noch in der Linktüte da auf der
Klaus-Radio-CD.
Da gibt es eine schöne Grafik über das völlige Chaos der irgendwie 20 konkurrierenden User Space Libraries unter Linux. großartig. Alles von G-Streamer über Libxine und Jack und so weiter gibt es da wirklich enorm viele Ansätze. Was sich jetzt gerade durchzusetzen scheint, tatsächlich, ist Pulse Audio, vielleicht das ist auch nur meine persönliche Wahrnehmung, aber Pulse Audio als Nachfolger von dem Enlightenment Sound Daemon, dem ESD, scheint jetzt gerade irgendwie so in die Position zu geraten, das jetzt alles zu vereinen. So, ne? Die sprechen auf der einen Seite eben mit den ALSA, mit dem ALSA-System und auf der anderen Seite mit den Applikationen und können dann auch so Dinge wie Application-Level-Mixing machen. Das heißt, wenn sich der Firefox da anmeldet unter Linux und halt das Flash-Plugin Töne macht, dann geht man halt in den Mixer und dreht ihm den Saft ab. Das ist halt, geht da halt. Ja, das könnte übrigens Apple auch machen. Ich verstehe bis heute nicht so genau, warum sie das nicht implementieren. Das ist, wäre alles komplett da. Sie haben ihren Mixer da in der Mitte und den könnten sie eigentlich auch...
Also ein User-Interface dafür zu bieten?
Genau.
Oder ja. Muss das erstmal eingebaut werden?
Nee, die haben einen Mixer. Ja, ich bin mir sehr sicher, du kannst, also jede einzelne Applikation kann sich quasi auch so ein Mixer-Element noch in die Kette basteln. Und hat so ein Plugin, das habe ich gerade vergessen, wie heißen die denn? Audio Unit. Eine Audio Unit quasi in die Kette hängen und da halt dann einen Mixer drauf basteln, dann hat man halt so einen komischen Schieber, mit dem man halt die Lautstärke für diese eine Applikation lauter und leiser machen kann. Das wäre meines Erachtens technisch kein Problem, das irgendwie systemweit zu implementieren, sodass man eine große Mixerkonsole hat, wo alle Clients, die sich eben anmelden, rauskommen und dort kann man eben für wie auf einem Mischpult eben so Dinge verschalten. Das eigentlich wäre das möglich.
Fände ich auch mal ganz toll.
Das, also Pulse Audio kann das?
Das geht definitiv aber auch bei Windows 7 irgendwie out of the box.
Das kann sein für das,
was... Habe ich schon einen Screenshot gesehen, der das macht.
Ja, für die für das, was dieses UAA heißt, das glaube ich irgendwie Protokoll spricht. Das, was heißt das noch? Vergessen, das können wir noch nachliefern. Es funktioniert nicht für alle Applikationen, schon gar nicht für die, die halt ASIO wieder verwenden.
Ach so, verstehe, den müssen wir sozusagen erstmal auf so einen gewissen Mindeststandard kommen.
Genau.
Oh, war ja.
Ja.
Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge durchgekaut hier.
Was haben wir denn noch? Über Formate können wir noch sprechen, welche Formate so zu.
Das stimmt, weil irgendwann will man ja das Ganze nicht nur so durchrauten, sondern auch mal entlagern.
Mhm.
Und abspeichern. Ich denke, so das Bekannteste für Audio dürfte, also neben MP3, weil es jetzt sozusagen mitkomprimiert und von daher so viel, aber wenn es jetzt erstmal nur um das reine Speichern von unkomprimierten Audio geht, sind WAV und AIF auf dem Mac am verbreitetsten.
Mhm. Die geben sich auch nicht viel. Also die haben irgendwie anderes Header-Format oder so, aber im Prinzip speichern sie unkomprimiertes Audio im PCM-Format weg, in diversen Auflösungen, in diversen Sampling-Frequenzen und haben eben noch so einen Header dabei, der das irgendwie noch beschreibt und sagt, wir haben es hier übrigens dann gleich ab Byte-Position so und so mit Audiomaterial dieser Kategorie zu tun, in Multichannel auch, wenn es sein muss und so weiter. Also so AIFF und WAV bieten das beide.
Ist im Wesentlichen auch eigentlich dasselbe.
Ja, also, ich hab mich...
Es hat denselben Stamm. Ich habe mir das mal angeschaut. Das ist, kommt übrigens alles vom Amiga.
Tatsächlich?
Ja, aus dem, zwar aus dem Bildbearbeitungsprogramm.
Ah, okay.
Also dieses Image-File-Format, das IFF.
Aha, okay.
Das waren die... Das war das Format, was diese Tags eingeführt hat. Also, dass man sozusagen seinen Datei-Content modular bestücken kann mit eben noch irgendwas und man das eben dann taggt. Daraus, aus diesem IFF, ist dann unter anderem auch TIFF, also TIFF, hervorgegangen. Aber dieselbe Struktur, wie die Datei aufgebaut ist, verwendet auch AIF, was sozusagen analog und dann eben Interchange-Format ist.
Bitte? Audio, nicht analog wahrscheinlich, oder?
Habe ich analog gesagt? Ja, Audio, Interchange-Format. Und WAF ist im Prinzip genau dasselbe.
Also WAF ist, glaube ich, ein spezielles AEF, soweit ich weiß.
Ja, okay. Sie haben halt für ihren Intel-Satz die Bytes umgedreht. Das ist sozusagen...
Endianess, okay.
Die Endianess haben sie dann sozusagen gleich auf Intel angepasst, damit es halt dann irgendwie Little Endian ist und nicht Big Endian. Hurra! Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber naja, okay, so ist es halt. Aber ansonsten sind sie sich eben weitgehend ähnlich. Dann gibt's halt noch so dieses spezifische Problem mit der 32-Bit-Auflösung, die am Anfang halt so, also 32-Bit-Adressierung, dass die Dateien halt nicht größer sein dürften als
2 Gigabyte.
Gigabyte, genau, 2 Gigabyte meistens. Was am Anfang wie eine ganz sinnvolle Begrenzung erschien, aber heutzutage ist klar, man kriegt das eben locker voll, gerade wenn man jetzt auf 96 Kilohertz oder sogar 192 Kilohertz aufdreht mit 24 Bit, da ist 2 Gigabyte irgendwie gar nichts mehr und dann will man auch noch mehrere Spuren in einer Datei drin haben, also so.
Wenn man nicht wirklich eigentlich, also naja, wenn man sich's aussuchen kann, dann schreibt man lieber verschiedene Files, so. Aber es ist egal, ja.
Genau. Ja, aber manchmal willst du es eben auch explizit in einem drin haben. Also wenn du zum Beispiel so einen portablen Rekorder hast, der irgendwie mehrere Spuren aufnehmen kann und du willst dann halt, dass diese Spuren dann auch wunderbar zueinander synchronisiert haben, dann möchtest du es auch in einer Datei.
Kann man sich drüber streiten, keine Ahnung.
Da kann man sich drüber streiten, na klar, aber das ist definitiv auch eine schöne Sache, dass du einfach eine Aufnahme, eine Datei hast, so, okay. Oder mehrere Monospuren
drin sind. Also, erwartest aber auch von der Gegenseite, dass ich damit umgehen kann und das ist nicht unbedingt immer der Fall und so. Und dann
genau, das ist nicht unbedingt immer der Fall. Also schon so diese größer als 2 Gigabyte WAFs waren schon so eine Sache. Es gibt, glaube ich, auch noch so eine Sonderart des Broadcast-WAF, wo sozusagen eine normale WAF-Datei nochmal um so einen Timecode erweitert wird, was komischerweise nur für diese 32-Bit-Variante der Datei definiert ist. Und
tatsächlich
wie das heute so abgeht,
was sie kodieren, ist quasi der Moment, in dem die Aufnahme losging nach dem eigenen Timecode.
Genau, dass die Zeit halt so richtig mal mit drin steht. Das ist natürlich bei so Aufnahmen ganz wichtig, dass man eben das weiß und das nicht nur im Dateinamen hat, weil erstens kann er sich irgendwie ändern und zweitens hat die Software ja dann so die Möglichkeit, dann auch gleich anzuzeigen, ah, hier alles klar, das muss um so und so viel Uhr aufgenommen worden sein. Das
ist bei Filmen vor allem halt ein echtes Feature, ne? Also vielleicht kann man kurz nochmal über
Timecode, wenn man halt Audioaufnahmen macht und dann das mit dem Film synchronisieren will, zum Beispiel.
Hat man dann wieder das Problem, dass natürlich die Kamera...
Die Zeit, die Clocks wieder...
Die Kamera entscheidet halt für sich, wann 25 Bilder um sind, sprich, wenn eine Sekunde irgendwie rum ist und der Audiorekorder entscheidet das auch, so, und man hat dann maximal durch die Klappe am Anfang irgendwie den gemeinsamen Startpunkt, ne, in dem man Bild und Ton zusammenbringt.
Ja gut, es kann ja sein, dass die dann auch wirklich mit so einer Clock, mit so einem Word-Clock-Kabel miteinander verbunden sind.
Ja, dann ist die Frage, wer ist der Master?
Ja, einer von den beiden.
Ja, okay, aber in der Regel interessiert es keinen, weil die Tags in so einem Ding, in so einem Film halt zu kurz sind, als dass der Clock-Drift eine große Rolle spielt. Aber im Prinzip ist es ein Problem, ja.
Welche Audiodateien würdest du denn, also welche Dateiformate würdest du denn jetzt sonst noch als wichtig erachten?
Naja, kommt, also wir müssen es dann auch unterteilen irgendwie in, also die komprimierten dann, ja, unterteilen in die Lossless-Formate und die Lossy-Formate, sprich irgendwie GIF versus ZIP, wenn man so möchte. Irgendwie bei den Lossless-Formaten hat man halt hinterher garantiert auch wieder das Material, das vorne mal reingeschoben wurde. Und bei den Lossy-Formaten geht eben ein semi-intelligentes System her und schmeißt Daten raus, von denen es der Meinung ist, dass du sie eh nicht wahrnimmst. So. Ja, weil, also die Lossless-Formate ist klar, wie es funktioniert. Das sind im Prinzip halt Ja, es sind Komprimierungsverfahren, die halt auf Audio spezialisiert sind, also optimiert sind. Und da gibt es halt FLAC, das ist wahrscheinlich das bekannteste, FLAC. So ein BSD-lizenzierter Codec auch. Und so ein paar Russen, die meinen so, bitte, nehmt unser Zeug irgendwie, könnt es verwenden, wie ihr wollt. Könnt auch kommerzielle Produkte draus machen, müsst uns auch nicht sagen, was ihr damit treibt. Irgendwie Hauptsache, wir haben halt einen schönen Standard. Und den Apple Lossless, diesen ALAC gibt's noch.
Ist der eigentlich irgendwie spezifiziert? Weiß man, wie der so funktioniert?
Weiß ich nicht.
Also, mir fällt auch gerade ein, dass müssen wir das jetzt nicht zu sehr vertiefen, weil diese ganzen Wirrwarr mit Medienformaten und Containern und Codecs und so weiter, das hat hier schon mal zu weit geführt, nämlich in der Ausgabe 61, Medienformate und Codecs, bei Chaos Radio Express, war das nämlich schon mal ein Thema. Ich bin mit Michael Feiri zusammengesessen und sind mal auch so diese ganze Historie, wie sich das alles so entwickelt hat. Da war auch diese IFF-Geschichte ein Thema, da habe ich das nämlich jetzt überhaupt gerade, merke ich, fällt mir jetzt gerade so ein. Und ja, also wenn diese ganze Medienformat, Container, Dateiformat, Kram, Geschichte interessiert, also spielt auch Video eine Rolle. Chaos Radio Express 61. Ich denke, dabei können wir jetzt auch erstmal belassen.
Ja, und dann gibt's halt, wir sollten schon noch kurz ansprechen, halt die Lossy-Formate, so, also der bekannteste Vertreter ist natürlich MP3. Und die arbeiten alle, wie gesagt, mit psychoakustischen Effekten am Ende, nicht nur reine Komprimierung natürlich, sondern weil da kommt man halt auch nur so weit wie zum Beispiel FLAC. Und was MP3 tut, ist also prinzipiell ganz einfach erklärt, wenn du ein sehr lautes Signal mit 1 Kilohertz hast, dann nimmt dein Ohr Frequenzen, die deutlich leise sind und in der unmittelbaren Umgebung auf dem Frequenzspektrum liegen, nicht mehr wahr. Und deswegen entscheidet, also das ist einer der Tricks, den sie anwenden, deswegen entscheidet MP3 eben so, der hört es eh nicht, also lass es uns einfach rauskicken. Und das funktioniert für Dinge, die man nachher irgendwie deployt, ganz okay. Für Dinge, die man aufnimmt, allerdings überhaupt nicht.
Was meinst du mit, die man deployt?
Naja, also wenn du das fertige Format hast, den Mixdown gemacht hast von irgendwas und so weiter, dann kann man das irgendwie als MP3 schon als Consumer-Format anbieten. Aber es gibt auch Recorder, die zum Beispiel MP3 schreiben können.
Ja.
Und das ist meines Erachtens, wenn man das irgendwie nachbearbeiten möchte, völlig
unakzeptabel.
Völlig. Also ich meine, speziell beim Film zum Beispiel, man macht dann irgendwie eine Aufnahme und hat die ganze Zeit so ein Dimmersurren irgendwie bei 50 Hertz irgendwo drauf liegen. Und dann geht MP3 her und sagt, ja, ganz schön prominentes Signal, das wird wohl wichtig sein. Und alles, was so in der unmittelbaren Umgebung liegt, das nimmt da eh keiner mehr wahr. Sag ich mal, was raus. Und wenn du hinterher dann versuchst, in der Filmmischung dann irgendwie dieses Signal dann rauszuziehen mit irgendeinem scharfkantigen Notchfilter, dann ist halt auf einmal gar nichts mehr da in dieser Frequenzumgebung. Und das ist natürlich genau das, was du nicht wolltest.
Verstehe.
Also deswegen, MP3 zu rekorden eignet sich für ganz, ganz wenige Dinge nur überhaupt. So.
Ja.
Und wenn man dann halt den fertigen Mix hat am Ende, dann kann man halt darüber nachdenken, das als gut kodiertes MP3 dann noch irgendwie rauszugeben. Aber sobald man es in irgendeiner Form nachbearbeiten möchte, ist MP3 das völlig falsche Format.
Das gilt aber dann auch genauso für die anderen Lossless-Geschichten, wie AAC etc.
Genau.
Die sind dann zwar nur ein bisschen besser, aber
Warbis und so weiter, ja, der freie Vertreter.
Genauso destruktiv.
Genau. Mhm. Ja, da fehlen hinterher einfach Informationen, die vielleicht wichtig waren, wer weiß.
Man weiß ja nicht, wofür man es mal gebrauchen kann, so eine Frequenz.
Genau. Ja, dann gibt's noch, Deployment in 35 mm. Film, ne? Also auch da gibt es ja Digital-Sound im Kino zum Beispiel, auch da steckt die sind in der Lage, also brauchen wir vielleicht jetzt nicht drauf eingehen, aber die kodieren digitales Audiomaterial zwischen den Perforationslöchern auf beiden Seiten des Films und sind da in der Lage, sowas ähnliches wie so ein QR-Code, so sieht es aus, ein bisschen irgendwie abzubilden, und die haben dann optische Sensoren in den Projektoren, die sich das wieder angucken und das wird jetzt Digital-Audio machen.
Ah, verstehe. Ein
bisschen abenteuerlich.
Also das ist blöd, aber es ist zumindest perfekt synchronisiert.
Genau, das ist in der Tat richtig. Und also das andere Format ist, ich weiß gar nicht genau, ich glaube DTS macht das so, die liefern das Audiomaterial komplett asynchron aus auf CDs oder DVDs Und man muss dann also irgendwie so zwei CD- oder DVD-Player permanent füttern, irgendwie abwechseln mit Audio-Disketten. Und die müssen dann synchronisiert werden zum Projektor mit Timecode und so weiter. Und dann hat man eben Surround Sound über 2,5 Stunden.
Volles Programm.
Ja, genau. In 5.1 und so weiter. Ja? Also da, die haben sich irgendwie für den Weg entschieden, weil es natürlich die Auflösung zwischen diesen Perforationslöchern natürlich auch irgendwie natürliche Grenzen hat. Irgendwann kriegst du nicht beliebig viel Daten unter.
Wie ist denn das mit diesem Surround? Also da, vielleicht können wir damit ja auch mal hier langsam das Ende einleiten, aber das interessiert mich jetzt nochmal, ob es da noch einen digitalen Aspekt gibt. Ist da irgendwas standardisiert, wie das so abzubilden und abzuspeichern ist, diese Surround-Geschichte?
Ja, also man kann im Prinzip jedes Format hernehmen. AC3 zum Beispiel eignet sich dafür. So ein Lossy-Format auch, das aber in der Lage ist, mehrere Kanäle zu kodieren gleichzeitig. Das Problem mit Surround ist an der Stelle viel eher, dass es nicht wirklich einen Standard gibt, wie Leute zu Hause irgendwie in ihrer Heimkinoanlage Surround konsumieren. Also selbst bei Stereo ist das schon schwierig, wenn man irgendwie, also es gibt eigentlich nur eine Position, von der man ausgehen kann, die optimal ist bei Stereo, und das ist der sogenannte Sweet Spot, also im dritten Punkt eines gleichschenklichen Dreiecks zu deinen beiden Stereo-Lautsprechern. Wenn du da sitzt, dann hörst du halt optimal Stereo.
Ja.
Und selbst das tun die wenigsten Leute. Ja. Mhm. Und Surround ist, also ist meines Wissens nach nicht standardisiert, wo die Boxen zu stehen haben. Ja, also wo die Leute sitzen. Vielleicht sitzt ja auch einer hinten irgendwo, keine Ahnung, direkt irgendwie an so einem Rear Speaker und kriegt dann irgendwie da die ganze Zeit hauptsächlich den ab. So. Also es ist ein großes Problem. Da wird auch viel rumexperimentiert. Es gibt Systeme, die haben Lautsprecher in der Decke oder so, um halt bestimmte Effekte zu erzeugen. Und ja, so, also mein Kenntnisstand ist der, dass es da nicht wirklich halt einen Standard gibt und deswegen halt auch nicht so richtig klar ist, wie die Studios zu arbeiten haben, um dann halt, also wovon die ausgehen, wie zum Schluss eben konsumiert wird. Mhm. Also ein bisschen. Aber was generell so standardisiert ist, ist halt, dass es wenigstens 5 Boxen gibt. Das heißt, einer vorne in der Mitte, 2 links. Einer links, einer rechts, hat man 3 und 2 noch hinten, jeweils links und rechts sind 5. Und Punkt 1 bedeutet dann der sogenannte Low Frequency Enhancer, LFE.
Die Bassbox.
Die, genau, der irgendwo stehen kann. Ja, also das nennt sich dann 5. Aber es gibt auch 7.1 und da weiß ich nicht, ich glaube, es sind an den Seiten nochmal 2, weiß nicht genau. Keine Ahnung.
Okay. Ja.
Ja, die letzte Sache, die wir vielleicht noch irgendwie kurz ansprechen können, ist Timecode. Ja, es gibt halt diverse Möglichkeiten, Timecode zu transportieren. So, das spielt halt, wie gesagt, speziell dann auch eine Rolle, wenn du Bild und Ton zusammenbringen willst.
Was gibt's da? Gibt's dieses
SMPTE, genau, so heißt das.
Wo man SMTP sagen möchte, ne?
Genau.
SMTPE.
Ja.
Hat also nichts mit E-Mail zu tun?
Nee, überhaupt nicht.
Das ist schon immer der so Standard eigentlich für Timecode.
Nee, das ist ähnlich wie AES-EBU. Und eigentlich bedeutet SMPTE auch nur Society of Motion Pictures and Television Engineers. Und man meint damit aber halt, wenn man über Timecode spricht, halt irgendwie den standardisierten Timecode, der in der Lage ist, verschiedene Framerates an Bildgeschwindigkeiten und so weiter zu repräsentieren. Jetzt diese fürchterliche Entwicklung der Drop-Frames, was mit NTSC zusammenhängt, als NTSC irgendwie erfunden wurde, haben sie es irgendwie nicht geschafft, sich genau auf 30 Bilder die Sekunde zu einigen. Stattdessen sind sie irgendwie bei 29,97 Bildern die Sekunde gelandet. Und deswegen muss man in diesem Timecode-Format dann in jeder ersten Sekunde, wie war das dann, in jeder ersten Sekunde, jeder Minute die ersten beiden Frames droppen, aber nicht in Minuten, die durch 10 teilbar sind. Irgendwie sowas.
Das ist so ein bisschen wie Schaltjahr.
Ja, genau. Hat mich auch daran erinnert.
Oh Mann.
Ja, okay, aber das kommen wir es auch kurz mal an. Das ist quasi ein...
Das mögen die Amerikaner gerne, solche Standards. Irgendwie beim Telefon, Digitaltelefon machen sie es ja auch so. Mhm. so T1-Leitung und so weiter mit ihren 1,554 Gigabit, wo dann irgendwie das Inbound-Signaling drin gemacht wird. Egal, da kann man sich auch nochmal die passende CIA-Folge zu anhören.
Ja,
also dieser Timecode ist aber sozusagen schon der universelle Standard. Also das ist dieses SMPTE, das ist das irgendwie, was überall verwendet wird, was irgendwie alle Formate definiert. Aber wie kommt denn das dann bei Digital Audio, wo spielt denn das eine Rolle? Ich meine, ist so etwas wie Timecode in irgendeiner Form vorgesehen in Core Audio oder ALSA? Spielt das da irgendwo eine Rolle?
Nee.
In den Dateiformaten?
In den Dateiformaten schon, ja. Du kannst halt irgendwie bei dem Broadcast Wave zum Beispiel eben den SMPTE-Timecode notieren, bei dem für dich irgendwie die Aufnahme losging, was dann interessant wird, wenn du hinterher eben verschiedene Aufnahmen zusammenbringen willst.
Mhm.
Ja. Also da gibt es auch die absurdesten Ansätze, irgendwelche Geräte, die man irgendwie an einer Mutteruhr eicht und die man dann auseinanderbringt. Und eines davon hängt man an den Soundrekorder, eines an den Bildrekorder. Und am Ende im Schnitt hofft man, dass man das irgendwie wieder zusammenkriegt.
Also ein bisschen wie so olympisches Feuer, was man dann durch die Gegend trägt, ja.
Naja, also spielt vor allem dann eine Rolle natürlich, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man Live-Konzerte über 2,5 Stunden aufnimmt und jede Kamera da in ihrer eigenen kleinen Clock-Welt lebt und jeder Soundrecorder dann auch und so, dann musst du hinterher in der Lage sein, irgendwie das alles wieder zusammenzubringen.
Okay, aber in so einem Audio-Setup gibt es dann für diesen Timecode auch nochmal einen extra Stecker.
Das ist
teilweise.
Nein, das Wordclock meinst du? Oder?
Nee, ich meine jetzt so.
Schon Timecode.
Ja.
Ja, da gibt es so komische kleine Mini-BNC-Stecker, so 4, 5 Pin drin, ich weiß nicht genau, die so bessere Audiorekorder eben auch in der Lage sind auszuspielen.
Mhm.
Ja.
Hier ist sogar von Cinch-Kabel die Rede.
Geht's auch über Cinch? Also man kann diesen Timecode auch über diverse Kanäle transportieren. Es gibt auch das LTC, der Longitudinal Timecode, den man dafür hernehmen kann. Das wird quasi wie so eine Art, das klingt wie so ein Modem, das sich irgendwo das kommuniziert. Wird quasi der Timecode als Audiosignal übersetzt.
Ach.
Und dann auf einer Kamera beispielsweise aufgenommen.
Mhm.
Ja, also man hat irgendwie so einen kleinen Camcorder und der nimmt den LTC-Timecode auf und dann rennt man mit einem anderen Gerät durch die Gegend und nimmt Audio auf und diese beiden Clocks, die beiden LTC-Timegeber sind aber synchronisiert zueinander oder wurden mal synchronisiert und laufen dann pro Tag irgendwie nur so viel
verstehe.
Auseinander. So.
Und dann hat man in der Audiospur keine Audio, sondern die Ton,
genau,
die Zeitcode und auf dem anderen Audiorekorder dasselbe auf einer Spur. Und
dann hast du hinterher wenigstens irgendeine Chance, das zusammenzubringen.
Pfiffig.
Mhm. Und den VITC, den gab es irgendwie vor allem als Vertical Insertion Timecode. Das bedeutet, dass in der Austastlücke von Bildmaterial der Timecode gespeichert wird. Also quasi dann, wenn der Kathodenstrahl irgendwie von unten rechts nach oben links zurückzieht,
ja,
steht da diese Lücke im Bildsignal, im analogen Bildsignal. Und an der Stelle hat man eben den VITC dann gepackt und hat dann den großen Vorteil, dass man ihn auch auslesen kann, wenn das Band steht zum Beispiel. Ja. Man kann es quasi so frameweise hin und her spulen, hast pro Frame irgendwann einen
Timecode. Weil der halt immer Timecode an der Stelle genau da sozusagen ist, wo er, wo er sein soll.
Genau, ja. Mhm. Aber über diese ganze Film-Audio-Synchronisierung und Postproduktionskette kann man natürlich auch
nochmal eine eigene
Sendung machen, ja.
Ja. Da haben wir jetzt unser Pulver eigentlich ganz gut verschossen, oder?
Ich denke auch. Es reicht mal.
Ist kein neuer Rekord, macht ja keine Hoffnung. Nee. Oder?
Ich mache mir eher Sorgen. Dass ich das alles anhört.
Ja, es gibt immer wieder Leute, die warten, ob am Schluss noch irgendwelche Coupon-Codes ausgegeben werden oder so. Aber gibt's heute nicht, habe ich nicht vorbereitet. Aber immerhin wieder mal ein ganz ordentlicher Ritt hier durch ein Thema, Digital-Audio.
Garantiert auch die Hälfte vergessen und
wie immer.
Haufen Fehler gemacht.
Ist ja alles auch nur der Versuch, erstmal zusammenzufassen, was man denn da eigentlich alles so lernen kann. Das ist ja für mich hier auch so, Das ist ja wirklich auch so die Lernleistung meiner letzten 5 Jahre. Ich glaube, ich habe über nichts so viel gelernt wie über Audio, aber ich merke auch immer wieder, das ist noch so ein riesiges Feld. Alles, was man irgendwie nicht mit 12 bis 16 Jahren irgendwie in sich hineingeschaufelt hat, das kann manchmal echt schwierig sein. Ja, mal gucken. Aber ich denke, das gibt nochmal eine ganze Menge her. Aber interessant fand ich jetzt vor allem mal diesen Digital-Audio-Aspekt, weil ich denke, das sind immer so viele Sachen, wo man einfach eben am Anfang eigentlich gar nicht damit rechnet, dass man überhaupt in so viele Probleme reinlaufen kann.
Ja,
so,
ne? Naja, das ist echt wirklich interessant, weil es erstmal so viel einfacher klingt und nonlinear bearbeitet werden kann und so weiter. Man kann hin und her spulen und alles copy-paste und so, aber...
Aber am Ende des Tages ist einfach mal so ein geiles Lichtgeschwindigkeits-Analog-Audiosignal, das hat einfach so eine Qualität. Das kann ich echt verstehen. Ich meine, ich bin jetzt mit meinem Mischpult hier, so ein Digital-Mischpult, so quasi so den Zwischenweg gegangen. Ja, das Ding arbeitet halt intern so als Blackbox halt digital und hat halt dann sozusagen den Vorteil eben für mich, dass es eben diese ganzen Verluste nicht hat und es gibt hier nicht so viel Übersprechen und es ist natürlich alles speicherbar und abrufbar und pipapo. Aber es ist am Ende halt auch rattenschnell und die Signale laufen halt rein und raus analog, ohne dass man groß merkt, dass es zwischendurch digital war. Aber das setzt natürlich dann auch eben eine hohe Integrationsqualität voraus,
ja,
die solche Teile halt haben. Na gut, Daniel, dann machen alles wir jetzt klar. Hier mal Schluss. Bitte. Ich sage Dankeschön.
Ich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Und ich sage auch Dankeschön fürs Zuhören und ja, das war's und bis bald bei Chaos Radio Express. Thank you.